With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Indulge in holiday cravings with the nutrition you need from Kachava's All-in-One Whole Body Shake. It's 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Savor the season knowing you're getting the good stuff your body craves. With Kachava, you're getting the highest quality ingredients. No fillers, no nonsense. Holiday nutrition has never been this easy or delicious. Go to Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, and use code NEWS for 15% off.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte an diesem vierten Advent. Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig, urteilte BVB-Berater Matthias Sammer unter der Woche bei Sky. Da muss gegengesteuert werden, dachte sich ganz offensichtlich der Dortmunder Stürmer Karim Adeyemi und sorgte für mächtig Ärger nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag. Die Folge, der eigentlich wichtige Sieg der Dortmunder geriet in den Hintergrund, von Harmonie war da nichts mehr zu spüren. So hatte sich Matthias Sammer das vermutlich nicht gedacht, und insgesamt kann man sagen, die Gesamtlage bei den Dortmundern bleibt unübersichtlich. Das sind unsere Themen. Brodeln beim BVB. Aufregung beim Topspiel über einen nicht gegebenen Elfmeter und generell über das Auftreten des Schiedsrichters und der Traum vom Aufstieg. Schalke ist trotz der Niederlage in Braunschweig heute Herbstmeister und auf dem Weg zurück in die Bundesliga. All das wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann, unter anderem Champions-League-Sieger mit dem FC Liverpool, sagt, das Verhalten von Karim Adeyemi geht mir einfach nicht in den Kopf. Herzlich willkommen, Didi. Herzlich willkommen an Valentina Maceri, unsere Kollegin, die unter anderem Reif is Live moderiert bei Bild und die für Blue bei den Schweizer Kollegen die Champions League betreut. Und sie sagt, Karim Adeyemi ist ein Pulverfass für den BVB. Dann ein herzliches Willkommen an Steffen Freund, Champions League-Sieger, deutscher Meister unter anderem mit Borussia Dortmund, Europameister 96 übrigens auch. Und er findet, Karim Adeyemi und der BVB sollte mit Karim Adeyemi verlängern. Das ist eine andere Position, klingt spannend. Und Michael Reschke, langjähriger Manager in der Bundesliga, unter anderem bei Bayer Leverkusen tätig, beim FC Bayern München und auch bei Schalke. In seiner Leverkusener Zeit holt er unter anderem den aktuellen Sportdirektor Simon Rolfes zu Bayer Leverkusen. Und er glaubt, die Leverkusener sind über Plan. So, also viel zu besprechen. Fangen wir mal an ganz kurz mit der Szene des Wochenendes. Karim Adeyemi, warum ist er aus deiner Sicht, Valentina, ein Pulverfass?
Weil er unfassbar viel Potenzial hat, weshalb man ihm immer wieder auch Chancen zugesteht. Auch wenn er sich daneben benimmt oder verhält und wenn er sich Fauxpas erlaubt. Aber man merkt, irgendwie lernt er anscheinend nicht draus. Also es bessert sich nicht. Und wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate beobachtet, auch mit den Beraterwechseln etc., die bei ihm stattgefunden haben, habe ich das Gefühl, er will weg. Mhm. Und ich bin immer der Meinung, Reisende soll man nicht aufhalten, weil ansonsten können die Unruhe in der Mannschaft und in der Kabine auch veranstalten.
Didi scheint das ähnlich zu sehen. Ist dir mittlerweile in den Kopf gegangen, was Adeyemi gemacht hat, oder hast du immer noch Verständnisprobleme?
Nee, es ist ja nicht das erste Mal. Er hat seinen Unmut schon mal gezeigt und die sollen sich ärgern, wenn sie ausgewechselt werden. Aber da gibt es natürlich auch Grenzen und das ist jetzt zweimal passiert. Dann war die Geschichte mit der Wunderbox vor 4 Wochen, die er da letztes Jahr bestellt hat. Mystery Box. Und jetzt kommt er raus, der Trainer hat es gesagt, der Sebastian Kehl hat es gesagt, er hat nicht gut gespielt, das waren rein sportliche Gründe, das kann auch jeder, glaube ich, bestätigen oder nachvollziehen, der das Spiel gesehen hat. Und dann will der eine halbe Stunde vor Ende der Vorrunde oder der Winterpause, will der in die Kabine gehen und seinen Kollegen nicht mehr zuschauen. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich habe mir nur gedacht, wenn du das in England nur probierst, dann kriegst du 2 Wochen Gehälterstrafe. Und dann wirst du vielleicht suspendiert und dann schauen wir, wie es danach weitergeht. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, für einen jungen Spieler, ja, der eine wunderbare Möglichkeit bekommen hat und der eigentlich relativ stabil war in seinen Leistungen jetzt in der Vorrunde, da muss ich einfach sagen, da habe ich kein Verständnis. Und natürlich müssen sie da aufpassen, die Dortmunder. Sie wollen mit Schlotterbeck verlängern. Also diese Undiszipliniertheiten haben sich da eingeschlichen die letzten Wochen. Da müssen sie vorsichtig sein.
Und jetzt du, Steffen, du sagst genau das Gegenteil. Der BVB sollte den Vertrag mit Adeyemi, der nach meinem Kenntnisstand bis 27 läuft, verlängern. Warum?
Ja, erstmal grundsätzlich kann ich ja eure Meinung total verstehen. Das ist natürlich immer etwas, wenn Disziplin eingefordert wird von dem Trainer Niko Kovac, dann sollte es spätestens beim zweiten Mal nicht mehr vorkommen. Und das ist jetzt wieder passiert. Ich drehe es aber mal anders herum. Wenn du keinen Egoisten in der Mannschaft hast, dann gerne mal Didi nachher hören. Er hat ein paar Sachen gewonnen. Dann wird es sehr, sehr schwer, Titel zu gewinnen. Ich bin nahe in Dortmund dran, will jetzt auch nicht zu viel erzählen, aber alle wissen, dass er der Unterschiedsspieler ist. Nicht Guirassy, der trifft gar nicht mehr. Ohne Karim Adeyemi würden sie jetzt gar nicht in der Position sein. Jetzt kommt die reine sportliche, inhaltliche Situation. Ohne ihn wird es total schwierig für Dortmund in den nächsten 2-3 Jahren. Und der entscheidende Punkt ist seine Schnelligkeit. Keiner in der Mannschaft hat diese Schnelligkeit, um einen Gegner, der im Dortmund, weil sie ja defensiver spielen unter Kovac, auch dann gerne tief in der eigenen Hälfte stehen, mit Adeyemi auf dem Platz ist es eine andere Mannschaft.
Und du würdest in Kauf nehmen, dass er sich solche Undiszipliniertheiten leistet?
Nein, stopp, das musst du ja bestrafen. Aber das gehört doch mit dazu. Super Job von Sebastian Kehl gestern, Staub hinsetzen und überlegen, was du gemacht hast.
Gut, also das sind die verschiedenen Positionen. Michael Reschke zu Bayer Leverkusen. Die These lautet Überplan. Inwiefern?
Ja, da hat ja ein massiver Umbruch stattgefunden. Und für die Leverkusen war eigentlich klar, dass es eine Saison wird, in der es sehr, sehr schwer wird, die Champions-League-Plätze zu erreichen. Das ist nach wie vor der Fall. Ist ein hartes Ringen. Aber der Sieg in Leipzig, das war ja ein 6-Punkte-Spiel. Wenn du das verlierst, bist du 6 Punkte hinter Leipzig. Ja? Und jetzt bist du aufgrund des Torverhältnisses sogar davor, beendest die Hinrunde als Dritter, gehst in die Winterpause als Dritter. Da hätte jeder Verantwortliche in Leverkusen vor der Saison liebend gerne eingeschlagen.
Ja. Und es gab gestern bei einem sehr guten Fußballspiel ganz zum Ende, kurz vor Schluss, einen Riesenaufreger und den wollen wir auch gleich besprechen. Schauen aber zunächst Markus Gaub auf das, was sich dort gestern beim Topspiel getan hat.
Patrick Schick trifft zum 70. Mal für Bayer in der Bundesliga. Leverkusen dreht das Spiel gegen RB und gewinnt mit 3:1. Den Auftakt in der 35. Xaver Schlager und die 1:0-Führung für die Roten Bullen. Allerdings 5 Minuten später, nach Flanke von Arthur, ist es Martin Terrier mit dem 1:1. Das erste Gegentor für RB nach 245 Minuten Rainer Weste zu Hause. Und 3 Minuten 29 nach dem Ausgleich trifft Patrick Schick nach Vorarbeit von Teller zum 1:2. Spiel also gedreht. So geht es dann auch in die Pause. Und in der Nachspielzeit wird es turbulent. 90+7. Mit Culbreth bei seinem Bundesliga-Debüt, mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum 1:3. Der Treffer wurde lange überprüft wegen eines möglichen Handspiels von Robert Andrich vorher im eigenen 16er. Endergebnis Leipzig 1, Leverkusen 3.
Ja, und diese Szene sorgte dann in der Tat für viel Aufregung. Wir wollen zunächst noch mal drauf schauen, denn das Spannende war unter anderem, dass dann in der Folge Das 3:1 für Leverkusen fiel, aber zunächst mal haben wir hier noch in der realen Geschwindigkeit diese Situation. Andrichs Arm geht raus, wurde attackiert, unterbaut, wie auch immer. Das ist Auslegungssache von Orban. Und zunächst einmal schauen wir aber darauf, dass dann die Leverkusener endgültig den Deckel drauf machten mit dem 3:1 und wollen aber jetzt schauen darauf, war das jetzt ein Elfmeter oder hätte es ein Elfmeter sein müssen oder nicht? Valentina, was meinst du?
Ich finde es schwierig, da eine klare Aussage zu treffen. Wenn man mich jetzt als ehemalige Spielerin fragt, sage ich, wo soll er mit dem Arm hin? Den muss man nicht geben, darf man nicht geben. Andererseits muss ich dazu sagen, und deswegen verstehe ich den Unmut der Leipziger, solche Elfmeter wurden durchaus in dieser Saison schon gegeben. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Und das, was mich so sehr stört an der Tatsache, dass wir hier immer noch sitzen und darüber diskutieren, jeden Spieltag aufs Neue, ist, dass man keinen Durchblick hat, finde ich, wann ist Handspiel und wann ist kein Handspiel? Wann wird es gepfiffen und wann nicht? Ich habe das Gefühl, das wird mittlerweile sehr subjektiv behandelt. Und es ist schwierig, da eine klare Linie zu finden. Wann ja, wann nein.
Also wo ich bei Valentina bin, wenn wir es nur einmal sehen können.
Ja.
Der Andrich, muss man mal schauen, der schaut gar nicht auf den Ball. Also in der anderen Einstellung siehst du, der will den Ball gar nicht köpfen. Schau mal, der kommt jetzt.
Ja.
Der springt jetzt ab, der schaut gar nicht auf den Ball.
Ja.
Das heißt, da ist er selber schuld.
Ja.
Und dass der Orban ist, kann man natürlich sagen, das ist Foul von Orban. Aber wenn du in den Mann springst oder springen willst, um ihn zu blocken, und dann wirst du unterlaufen oder wie auch immer, ja, da muss ich sagen, da bin ich auch irgendwo da, wo ich sage, warum soll es nicht strafbar sein?
Ja, ja, und darum ging es ja den Leipzigern.
Geht,
ne?
wenn er zum Ball geht, ja. wenn er den Ball fixiert, den Ball anschaut und zum Kopfball hochgeht, unterlaufen wird, geht der Arm hoch, dann kann er nichts dafür. Nur der schaut ja gar nicht auf den Ball, der will den Ball gar nicht köpfen. Ja, und da sage ich, dann würde ich auch eher zu Elfmeter tendieren.
Okay, aber ich würde jetzt gerne das mal aufgreifen, was Valentina als Orientierung nimmt. Wenn die Schiedsrichter in Deutschland solche Elfmeter schon gegeben haben, kann ich dann schon wieder die Reaktion von Leipzig verstehen. Von mir aber ganz klar, als ehemaliger Spieler auch, das ist kein strafbares Handspiel. Und das muss eigentlich sogar von oben nochmal geklärt werden, regeltechnisch, UEFA oder was auch immer. Und dann sind wir bei unseren Schiedsrichtern. Wenn sie einmal so einen Elfmeter geben, dann sind wir in der Verpflichtung, das zu diskutieren hier. Und dann gibt es relativ schnell zwei Seiten. Aber das ist doch das perfekte Beispiel, dass es niemals da einen Elfmeter geben darf.
Zwei Seiten dazu. Zuerst mal die Seite Robert Andrich, den ich sehr mag. Bin froh, dass er den Arm oben hatte und sich so abschützen konnte. Sonst hätte er sich vielleicht das Genick gebrochen. Dass es dabei unglücklicherweise der Ball an den Arm kam. Ist
das ist aber
irgendwo
selber schuld, Michael. Das ist irgendwo selber schuld,
ja,
weil er springt, ohne zu wissen, wer neben ihm steht. Er will nur in den Orban reinspringen. Der schaut auf den Ball gar nicht. Und deswegen ist er da ein Stück weit selber schuld.
Die eins ist doch klar. Der hat doch mit der Situation, ist so das Spiel 0,0 verändert worden. Das kommt ja auch noch für mich hinzu. Da war keine Absicht, war keine Veränderung der Spielsituation.
Und
ja,
aber dahinter und steht in dem Moment, Raum und kann den Ball aufnehmen.
In dem Moment, wie gesagt, nochmal. Ich bin froh, dass er es gemacht hat. Weil wenn du siehst, wie der stürzt, wie er sich mit dem Arm noch abstützt, das hätte ganz bitter enden können. Schaut mal jetzt.
Ja, aber es ist schon, also wenn man jetzt genau hinschaut, ist da schon was dran, was Didi sagt, ja. Dass Andrich also, den Kontakt also, zu Orban
wenn
sucht.
Er sich da verlässt, Michael, ich sage, da habe ich kein Mitgefühl mit ihm, weil da ist er selber schuld.
Ich schon.
Weil der springt in den Gegner rein neben ihm, der weiß gar nicht, wer da ist und schaut überhaupt nicht auf den Ball. Das heißt, er hat keine Intention, den Ball zu spielen. Jetzt kann man natürlich sagen, sein Kollege würde den Ball klären. Raum steht dahinter.
Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Orban derjenige ist, der dafür sorgt, dass diese Bewegung von Andrich entsteht. Und dieses Unterlaufen wird immer weggepfiffen, weil das ist gesundheitsgefährdend, sehen wir auch in der Höhe, wie Andrich dann in der Luft ist. Unabhängig, ob er jetzt, er geht trotzdem hoch, ob er den Ball bekommt oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber es ist Orban, der dafür sorgt, dass diese Situation entsteht.
Ole Werner
und deswegen
sagt,
ist dann eher ein Foul
Ole
von
Werner
Orban.
Sagt, Leverkusener schubst den Orban in Andrich rein.
So, und deswegen, jetzt hören wir nämlich, man merkt schon hier in der Diskussion, wie unterschiedlich das bewertet wird. Und so war gestern auch die Stimmungslage nach dem Spiel im Stadion.
Für mich ist es so, dass Andrich hochgeht, Orban ist gebückt, weil er vorher einen Kontakt bekommt von dem anderen Innenverteidiger. Ja, Andrich springt in Orban rein, hat den Arm überm Kopf.
Wird unterlaufen und dann wird auf einmal diskutiert. Und also, was soll ich in der Situation großartig machen? Also ich kann meinen Arm mehr nicht sagen in dem Moment. Bleib einfach, wenn du hinfällst, unten. Also ich kann nichts machen. Wenn es dafür einen Elfmeter gibt, ja, dann gute Besserung.
Wenn wir dann am Ende dann doch wieder alles machen, wie wir wollen. Der vierte Offizielle sagt, der Andrich hat keine Kontrolle über seinen Körper. Das ist die Begründung, warum das dann kein Handspiel ist. Der nächste sagt dann, er wurde unterlaufen. Deshalb ist es kein Handspiel. Also sie sind sich dann auch nicht einig.
Ja, ich glaube, der Schiedsrichter war dem Spiel heute leider nicht würdig, muss ich ehrlich so sagen. War eine Nummer zu groß für ihn, habe ich ihm auch so im Spiel gesagt.
Dann habe ich es richtig verstanden. Ich habe das gesehen.
Ja, war völlig überfordert. Ich habe es einem Linienrichter auch gesagt. Der hat, glaube ich, auch ein bisschen genickt.
Gut, also das war Klartext, ne, Valentina? So mag man das eigentlich.
Ja, gute Besserung von Andrich trifft auf jeden Fall zu bei den Handspielentscheidungen. Aber ich fand es auch witzig, was heißt witzig, eigentlich ist es ja nicht witzig, aber dass Raum das so klar und deutlich dem Schiedsrichter gegenüber auch geäußert hat.
Ob es klug ist, ist eine andere Sache.
Ja, das meine ich deswegen.
Ja, also, während dem Spiel.
Ich habe das während des Spiels beobachtet, deswegen konnte man das dann auch sagen. Er hat es dem Linienrichter gesagt, aber in einem vernünftigen Ton. Ich denke, dass während
eines Spiels... Aber wie sagt man das im vernünftigen Ton?
Und er hat ja auch gesagt, er hat
es ist Spiel nicht gewachsen.
Sie sind überfordert, Herr Linienrichter.
Also bitte, beim Fußball, das habe ich doch nur wirklich gelernt. Sind also viele Dinge erlaubt. Otto Rehhagel hat immer gesagt, was er während der 90 Minuten auf der Trainerbank sagt, gilt nicht. Ne? Also das ist einfach Emotion, Fußball,
Du willst eine Situation für dich interpretiert bekommen. Ja. Und ich schätze den Raum, seine Ehrlichkeit.
Ja, dann dass bist er sich du clever, klar.
Ja, aber du kannst es nicht sagen. Du brauchst dich ja nicht wundern, wenn du dem Schiedsrichter sagst, dass er überfordert ist. Ja, ja, ich spekuliere jetzt nur mal.
Die Frage ist, hat er das davor oder danach zu ihm gesagt?
Nee, er hat gesagt, während des Spiels hat er...
Nein, nicht zum Schiri, sondern er hat wohl zum Linienrichter. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Aussage,
die wir jetzt gehört. Vielleicht hat er sonst einen Elfmeter
bekommen. Genau, jetzt bleiben wir bei der Aussage danach. Er hat explizit gesagt, er sei überfordert gewesen. Man kann es ja auch umdrehen und sagen, warum protestieren Spieler? Naja, weil sie den Schiedsrichter unter Druck setzen und dann darauf bauen, dass irgendwann was zu ihren Gunsten entschieden wird.
Machen sie auch, genau.
Ja. Ich war ja über 10 Jahre in den Manager-Tagungen immer dabei. Und da gab's jedes Mal gibt's dann eine Sequenz, schiedsrichter Belehrung oder Entscheidungen zu diskutieren. War total interessant. Bei der Entscheidung in der Manager-Tagung wäre das folgendermaßen gegangen. Die Leipziger hätten ganz klar erklärt, warum es Elfmeter war. Die Leverkusener hätten ganz klar erklärt, warum es kein Elfmeter war. Und von den anderen 16, ja, ging's in der Regel immer 12-4, 11-5. 8-8 aus, also dass auch dieses Festlegen von der UEFA oder von einer Instanz, wann ist es Hand, wann ist es nicht Hand, da wird es niemals eine ganz klare Übereinstimmung geben. Und ich finde, das sollten wir auch den Respekt den Schiedsrichtern zollen, das ist meine Überzeugung, dass wir dann einfach mal tolerieren, wie die entschieden haben. Und die liegen in der Regel, in den meisten Fällen liegen die sehr, sehr gut. Jeder, der schon mal ein Trainingsspiel gepfiffen hat oder ein D-Jugendspiel, weiß, wie schwer das ist, ein Fußballspiel zu leiten. Und mir stehen die eine Idee zu oft in der Kritik und vor allen Dingen in der Nachbetrachtung. Wir merken es ja hier.
Und wir merken es auch,
Meinungen.
Genau, wir merken es auch, ist wie bei den Juristen, wir merken es auch bei Social Media, Laura Lutz. Da gehen die Meinungen auch total auseinander zu der eben gesehenen Szene.
Ist korrekt. Lass mich noch kurz vorneweg schicken, dass ja gleich Halbzeit ist in Heidenheim.
Ja.
Und dass die Münchner das tun, was sie bisher fast immer getan haben. Sie spielen ganz ordentlich und schießen Tore. Josip Stanisic in der 15. mit dem 1. Und gerade hat in der 32. Michael Olise noch sein 7. Bundesliga-Tor geschossen. Aber jetzt rein in die Abstimmung, die wir getätigt haben auf skysport.de, wollten wir wissen, ist die RB-Wut auf Schiri Benjamin Brandt nachvollziehbar? Ja, sagen 41%. Nein, meinen knapp 60%. Man darf da natürlich immer ein bisschen mit rausnehmen, dass RB jetzt prinzipiell sehr viele Gegner unter den Fußballfans hat. Nichtsdestotrotz auch hier ein sehr diffuses Bild letztlich. Und was die Kommentare betrifft, von mir gefiltert, gehen wir mal so in die Richtung, wenn man verloren hat, liegt es immer am Schiri und nie an einem selbst. Recht hat er, ob man das gut findet oder nicht, also David Raum mit seinen Aussagen. Nicht nur in dem Spiel, geht ja auch in die Richtung, die ihr formuliert habt, sind die Schiedsrichter bodenlos. Da gab es in den letzten Wochen so einige Beispiele. Und weiter mit, hab das komplette Spiel gesehen. Bayer war von Anfang an die bessere Mannschaft. Der Schiri hat dieses Spiel nicht entschieden. Und dann wird's philosophisch. Wenn man nicht schwimmen kann, dann ist die Badehose eben schuld.
Okay, gut, das lassen wir jetzt mal so auf uns wirken. Ich würde gerne noch mal aufnehmen von der eigentlichen Entscheidung weg, die Kritik von Raum, die sich auch auf das Auftreten des Schiedsrichters bezog. Er hat gesagt, von oben herab. Hast du das auch mal erlebt? Also ja. Wie, und vor allem, wie ist es in England? Wie sind die Schiedsrichter da?
Ja, natürlich habe ich das auch erlebt in der Bundesliga. Und ich war ja auch einer, der immer dafür gesorgt hat und auch noch zum Schiedsrichter hingelaufen ist. Also erst mal die Kritik bei mir anfangend. Da waren Schiedsrichter total cool. Heinemann, Steffen, geh mal wieder zurück auf deine Position und spiel dein Spiel. Das war kein Foul. Okay, dann habe ich kurz geatmet, dann bin ich wieder zurück. Dann kommt aber mal ein Schiedsrichter, jetzt keine Namen. Was willst du denn von mir, Steffen? Ja, und total arrogant, kein Wort. Und wo ich mir sicher war, ich hatte recht, das war kein Foul. Und will es dann dem Schiedsrichter sagen. Diese Reaktionen gibt es und die muss man aber, glaube ich, da bin ich beide den Schiedsrichtern schon zugestehen. Der eine geht lockerer damit um, der andere, geh bloß weg von mir, sonst gibt's direkt Gelb. Da habe ich immer schon so eine Krawatte gehabt. Mhm. Wenn direkt die Schiedsrichter sagen, hau ab. Das ist schon eine bestimmte Arroganz schnell da. Und jetzt kommen wir das, was Sie angedeutet haben. Den Einsatz muss ich noch sagen. Das, weil so viele Dinge in der Grauzone oder wo wir diskutieren können oder wo eben Entscheidungen kommen, die ganz klar, nicht ganz klar, sondern die strittig sind und wo die Schiedsrichter auch dann mit VAR falsch entscheiden. Das passiert eindeutig zu oft. Dann haben wir die Situation, dass wir dann erstmal bei den Schiedsrichtern, da bin ich nicht deiner Meinung, da müssen die Schiedsrichter in ihren Sitzungen, ich treffe sie oft in Köln, ich arbeite auch für die DFL und die Kritik, die meine ich positiv, weil man auch mit allen reden kann, das müssen sie hinbekommen. Besser, dass wir nicht hier sitzen und sagen, mal so, mal so.
Da auch noch einen Satz gestern von Ole Werner im Interview, der dann gesagt hat, bei einer solchen sozusagen Schiedsrichterbelehrung hieß es, ja. Wenn der Arm da oben sei, sei das Elfmeter, egal wie das verursacht worden ist. Und insofern aus seiner Sicht Elfmeter. Da sind wir wieder bei dieser unterschiedlichen Auslegung. Und ich muss sagen, da habe ich auch Verständnis für ihn durchaus gehabt.
Es ist ja auch so kritisch, weil das eine maximal spielentscheidende Szene war. Also danach folgte das 3-1 oder es hätte wahrscheinlich, alles hypothetisch, aber wahrscheinlich das 2-2 gegeben. Und wie gesagt, ich finde es einfach schwierig, dass wir seit Wochen und Monaten an jedem Spieltag solche Entscheidungen haben, wirklich an jedem. Und dann kann ich das auch nicht mehr so gutheißen oder verteidigen, weil klar kann es mal passieren. Und ich finde, der Schiedsrichterjob ist super schwierig und auch sehr undankbar, muss man an der Stelle auch sagen.
Sehe ich auch so, also nicht, dass das, ne?
Aber es ist schon, es spricht schon eine deutliche Sprache, wenn man an jedem Wochenende oder an jedem Spieltag Situationen, die ähnlich sind, diskutieren muss. Das heißt ja, dass es keine klare Linie gibt. Und dann sind wir bei dem Punkt, da muss sich dann was verändern. Mhm. Da muss was verbessert werden. Ich weiß nicht wie, aber es muss auf jeden Fall eine Besserung her. Und wenn man jetzt auch so Experten zuhört oder auch Spielern, ist es schon so, dass die Unzufriedenheit gegenüber der Leistung der Schiedsrichter nicht abnimmt, eher tendenziell zunimmt.
Mhm. Warst du denn die ein Typ, der den Schiedsrichter während des Spiels immer gelobt hat? So klang das eben, damit du ihn sozusagen gewogen und auf deine Seite bekommst?
Ja, gelobt ist vielleicht nicht, aber man hat natürlich schon versucht, irgendwo Kontakt zu haben. Weil, wenn du im zentralen Mittelfeld spielst, dann läuft er da, bist du der Spieler, dem er am öftesten über den Weg läuft. Ja. Und du willst natürlich schon schauen, dass wenn es eine strittige Entscheidung gibt, dass sie vielleicht zu deinem Gunsten ausfällt. Deswegen habe ich immer versucht, das sehr respektvoll zu machen und habe ganz selten.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Mich involviert, dass ich den bedrängt habe, beschimpft habe oder was auch immer, weil ich immer gemerkt habe, wenn ich das mache, verliere ich mein Spiel.
Das heißt, gab es mal?
Ja, das gab es selten, aber das waren die schlechtesten Spiele. Und ich habe dann schnell gesehen, dass es gibt ja Spieler, die brauchen das. Ja, der Steffen, der hat ja, glaube ich, den hat das befeuert und dem hat das gut getan. Für mich war das Gift. Für mich war das Gift. Umso mehr ich mich da mit dem Schiedsrichter beschäftigt habe, umso weniger habe ich mich auf meine eigenen Sachen konzentriert. Und deswegen habe ich das oft oder meistens eigentlich die ganze Karriere über weggelassen.
Aber jetzt Frage in die Runde, geht es euch auch so? Würdet ihr jetzt gerne wissen, so diese ein, zwei Ausnahmen, die du jetzt mal so angedeutet hast?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Das waren natürlich Situationen, wo du mal einen Elfer nicht bekommst oder wo irgendwas passiert oder wo du vom Platz fliegst. Aber
ja, du hast doch mal eine rote Karte, das war doch keine, oder?
Ja. Irgendwann
war doch da.
Aber wie gesagt, da gibt es keine Beispiele, die mir jetzt einfallen. Aber ich habe nur gemerkt, dass ich das nicht kann. Und wie gesagt, da muss der bestimmte Typ sein. Weil gerade zu der Zeit in England war das natürlich schon, da war ein sehr offener Umgang. Also du hast einmal zum Schiedsrichter was sagen können, der war nicht beleidigt. Der hat dann vielleicht einmal was zurückgesagt zu dir. Und das war, ich hatte das Gefühl, da war eine engere Verbindung, ein engerer Austausch, ein respektvollerer Austausch, auch wenn man ein Schimpfwort gefallen ist, man hat sich nachher die Hand gegeben und weiter ging's. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da ist es halt so, dass halt die Schiedsrichter und auch die Spieler, wir haben ja immer diese Tagungen, die Schiedsrichter fahren zum Teil zu den Vereinen, das ist ein Miteinander. Ja, und wenn ich dann sehe, die Rudelbildung wurde abgeschafft. Ja, wenn ich jetzt einen Elfmeter sehe oder einen Platzverweis, dann hast du bei jedem Spiel hast du Rudelbildung. Ja, und da hat es ja früher noch Strafen gegeben. Ich weiß nicht, ob sie das aufgehört haben, weil sie sonst so viele Strafen verteilen müssen. Diese Rudelbildung oder den Schiedsrichter zu bedrängen, sollte nur noch der Kapitän machen, ist auch nicht mehr so, leider.
So ist es so. Also das ist auf alle Fälle ein Reizthema. Kurz sportlich, Bayer Leverkusen haben wir schon gesprochen, ist in der Spur. Ist Bayer Leverkusen ein Beispiel dafür, dass ein Trainerwechsel, in dem Fall von Ten Hag zu Hjulmand, sinnvoll sein kann und manchmal auch alternativlos ist?
Beides. Alternativlos und sinnvoll in dem Moment bei Bayer Leverkusen. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Und wenn du das spürst und hoffst noch, dass du irgendwo wieder auf die Spur kommst und das Tischtuch ist schon zerschnitten, es ist kein Miteinander mehr da gewesen zwischen Mannschaft, zwischen Trainer und auch zwischen Trainer und Staff, ja, dann ist vorhersehbar, das kann nicht ins Positive führen. Und deshalb Kompliment an Fernando Caro und Simon Rolfes, die haben dann sehr, sehr schnell eine Entscheidung getroffen, die sich im Nachhinein auch als hundertprozentig richtig erwiesen hat.
Die Frage ist jetzt,
kann Bayer
Erik
Leverkusen,
Ten Hag, ne, also ja. Er hat ja, ich will nicht eine Lanze brechen, sondern die Entscheidung war richtig, bin ich bei dir. Nur, er fängt ja neu an und muss ja auch irgendwo das Gefühl haben, er kann seine Dinge durchsetzen. Und dann bist du aber Nachfolger von Xabi Alonso, wo natürlich Fernando Caro und Simon Rolfes wissen, wie es funktioniert. Und da sind sie jetzt genau wieder zurückgekommen, eben mit Kasper Jungen.
Aber Steffen,
ne? ich wollte jetzt gar nicht
die Frage zielt jetzt nicht darauf, nochmal zu diskutieren, ob es sinnvoll war, Ten Hag rauszuwerfen, sondern nur klar zu machen, dass Hjulmand offensichtlich sehr, sehr viel rausholt aus dem, was da jetzt hingestellt ist. Und die Frage wird Bayer Leverkusen tatsächlich vielleicht in der Rückserie noch stärker, weil man noch mehr zusammenwächst?
Kann ich mir schon vorstellen. Es ist sicherlich nicht das Bayer Leverkusen des Double-Gewinns, aber es ist ein Bayer Leverkusen, das um die Plätze 2 bis 4 mitspielt, um die Champions-League-Qualifikation. Und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg und ich sehe da durchaus Potenzial. Also der macht das schon sehr, sehr ordentlich, Kasper Hjulmand.
Ja, aber unheimlich interessante Spieler geholt. Und du musst ja schauen, du hast viele Nationalitäten, dass du das alles zusammenbringst. Und mit seiner ruhigen, väterlichen Art ist er, glaube ich, ein wunderbarer Trainer für den Verein und für die Mannschaft. Und er hat jetzt lange nicht verloren. Er hat, glaube ich, den besten Start aller Leverkusen-Trainer in den letzten 20 oder 30 Jahren gehabt. Stehen jetzt gut da, sind Zweiter und sind ja viele junge Spieler. Das heißt, die werden nur besser werden. Also sie werden mit Sicherheit nicht schlechter, die werden noch besser sein. Und wer weiß, es ist hypothetisch, wenn er schon im Sommer da gewesen wäre, weil ihnen natürlich, glaube ich, dann schon die 2 oder 4 Wochen haben ihnen irgendwo gefehlt. Aber sie haben unheimlich interessante Spieler, sind hinten jetzt relativ stabil. Also das ist eine Mannschaft, die für mich auf alle Fälle unter die ersten 4 kommt. Von den Bayern sind sie wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit weg.
Und so einen Umbruch zu managen ist echt eine Herkulesaufgabe. Ne? Also ich glaube, das kann man Kasper Hjulmand gar nicht hoch genug anrechnen.
Absolut. Borussia Dortmund übrigens Zweiter im Moment. Ne? Also nur über die sprechen wir noch, obwohl man nicht unbedingt das Gefühl hat, dass das im Moment so ist. Liegt jetzt nah, einmal kurzer Schlenker zu Florian Wirtz, der die Double-Saison von Bayer Leverkusen geprägt hat, der in Liverpool ist, jetzt endlich seine erste Vorlage geliefert hat. Dennoch ist das erste Halbjahr sehr, sehr schwierig gewesen. Sie haben ihn zwar nicht mehr geholt, aber durch Ihre Kontakte zu Bayer kennen Sie auch die Familie sehr gut. Wird er das schaffen noch?
Ich habe überhaupt keinen Zweifel. Der ist so ein talentierter Junge, der hat so viel Potenzial. Der hat drunter gelitten, dass es am Anfang nicht so gut lief. Das ist eine völlig neue Situation für ihn, mit der er auch ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber das Potenzial von Flo, die Charaktereigenschaften, dieses absolute Gewinnen wollen, alles, was er in sich trägt, der wird auch in der Premier League durchstarten, da habe ich keine Zweifel.
Aber ein halbes Jahr ist natürlich schon lang als Anlaufzeit, ne, bei dem Invest. Ja.
Und bei der Ablösesumme. Da ist jetzt eine ganz neue Konstellation für ihn entstanden. Gerade in England, da haben wir beide die Erfahrung, die Premier League. Und jede einzelne Mannschaft am guten Tag können die Liverpool schlagen. Und die sind Meister, also von ganz oben. Und er als neuer Spieler mit dieser Drucksituation, wir sehen gerade, was um Mo Salah passiert. Die gesamte Situation als Team ist nicht mehr so gefestigt wie letztes Jahr als Meister. Und dann ist es immer sehr schwer für neue Spieler. Das habe ich selber auch erlebt. Und bin aber auch deiner Meinung, wenn es einer schafft, durch diese Situation durchzukommen, auf diesem allerhöchsten Niveau, das ist ja nun noch mal eine Stufe höher als Bayer Leverkusen, dann ist es Florian Wirtz. Also der darf sich nur nicht verletzen, da habe ich ein bisschen Angst vor.
Lastet die Ablösesumme auf ihm?
Ja klar, so eine Ablösesumme, die macht was mit dir. Ne? Du willst ja diese Ablösesumme auch gerecht werden dann als Spieler. Und wenn du dann die ersten 3, 4 Spieltage nicht triffst, kein Tor vorbereitest, kein Tor erzielst, dann wird mit jedem Spiel, fängst du selber mehr anzurechnen. Jetzt muss es gelingen, dann kannst du auch mal ein bisschen verkrampfen, aber nochmal, über kurz oder lang wird er sich durchsetzen, der ist einfach zu gut.
Ich glaube, es ist halt ein ganz anderes Spiel als das, was er gewohnt war. In Leverkusen war er der Star, der Protagonist schlechthin. Jeder wollte ihn anspielen, jeder hat ihn gesucht. Und es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn du umgeben bist von Superstars, die zunächst einmal skeptisch sind und bei denen du deine Ablösesumme auch erstmal beweisen und rechtfertigen musst. Weil die anderen Spieler wissen auch, hey, der kommt jetzt aus Leverkusen, der hat so und so viel gekostet, der kommt mit so und so viel Lorbeeren, das soll er erstmal auf dem Platz zeigen, was er wert ist und ob er das wirklich wert ist. Und das verändert natürlich schon auch die Dynamik von so einem jungen Spieler. Und damit muss er erst mal klarkommen, glaube ich, und sich daran gewöhnen und sich da durchsetzen. Also ich glaube, jetzt zeigt sich, ob er diesen Charakter vor allem, ich glaube, beim Talent muss man gar nicht diskutieren, dass er das hat, um sich da durchzusetzen. Aber hat er den Charakter, um damit umzugehen? Das ist die große Frage, glaube ich.
Nee, die Frage stellt sich nicht.
Stellt sich nicht?
Nein,
warum nicht?
Weil der den Charakter hat. Das ist überhaupt keine Frage, dass der den Charakter hat. Der ist ein Mentalitätsmonster. Deshalb wird er sich auch durchsetzen.
Aber bis jetzt sieht man ja von dieser Mentalität noch nicht 100% was. Oder liege ich da falsch?
Der hat bisher noch nicht so gespielt, wie er sich das selber erwartet.
Aber das ist dann nach Ihrer Einschätzung nicht eine Frage der Mentalität?
Nee, ich habe keinen Zweifel. Der wird...
Weil man kann die These ja schon aufstellen. Man kann ja sagen, Premier League ist wirklich also noch mal eine andere Veranstaltung als Bundesliga. Du kommst nach Liverpool, richtig. Da ist ein Mo Salah, der Platzhirsch und so weiter. Und da musst du die Ellenbogen ausfahren. Es gibt auch Leute, die sagen, bei Bayern wäre es vielleicht doch einfacher für ihn gewesen.
Wäre einfacher gewesen, aber er setzt sich trotzdem da durch. Ja.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin da bei Valentina. Nicht, weil sie neben mir sitzt, sondern
ihr versteht euch beide gut.
Er hat schon gesagt, er sorgt immer dafür. Ich sage, jedes Mal in der Sendung sitze ich neben die das stimmt. Irgendwas.
Wir haben jetzt Weihnachten und der hat noch kein Tor geschossen. Er hat jetzt über 20 Spiele. Ich habe fast alle Spiele gesehen. Und die besten Spiele hat er gemacht in der Champions League, wo der Fußball ein etwas anderer ist. Da ist es nicht so hektisch, da ist es nicht so schnell, da ist es nicht so körperbetont. Da hat er gegen Frankfurt, Real Madrid, da war er selber im Stadion, da hat er ordentlich gespielt, ohne gut zu spielen. Und man redet sich ein, dass er besser spielt, als er gemacht wird. Weil so, der hat die meisten Torchancen vorbereitet. Ja, was ist eine Torchance vorbereiten? Fakt ist, dass er an keinem Tor beteiligt war. Gestern hat er eins aufgelegt, hat keins geschossen. Und er spielt nicht gut. So, und wir haben jetzt Weihnachten. Das heißt, wie lange willst du warten? Und er wird ja vom Verein geschützt. Der Slot sagt, der macht das wunderbar, ich bin zufrieden mit ihm. Ich glaube, dass sie irgendwann sagen müssen, pass auf, Junge, du hast jetzt noch 6, 8 Wochen und du musst jetzt zeigen, dass du bei uns spielen kannst. Im Moment kann er es nicht. Ja, und vielleicht hilft ihm, dass jetzt Salah 3, 4 Wochen weg ist. Ist jetzt beim Afrika-Cup. Aber es muss was passieren. Also wenn das so weitergeht, jetzt bis Februar oder März, da musst du eine Entscheidung treffen, was du im Sommer machst. Der hat 4 oder 5 Jahre Vertrag. Aber du kannst nicht ein Jahr einen Spieler durchziehen, der 140 Millionen gekostet hat, der ja geholt wurde, auch wenn er ein junger Spieler ist. Dass er genau so eine Situation, wenn es mal nicht läuft, dass er die umdreht. Und das hat er nicht gemacht.
Muss er auch die WM im Hinterkopf haben?
Er kann nichts machen. Also er wird jetzt im Winter, wird jetzt im Winter nicht weggehen. Also außer der Alonso sagt, ich will den Wirtz unbedingt, der ist ja selber unter Druck, der Alonso. Das wäre wahrscheinlich die Wunschlösung, das wäre das Beste für alle Parteien. Weil ob er sich da durchsetzt, Michael, ich habe gesagt, mich haben die Leute angerufen, was ist das für einer? Dann sage ich, das ist der Beste, den wir die letzten 30 Jahren hatten. So einen habt selbst ihr nicht. Ja, und für mich die Tatsache, dass der da durchfallen könnte, dass er das nicht schafft, das war für mich ausgeschlossen. Nur wir haben jetzt Weihnachten und er hat kein Tor geschossen in, glaube ich, über 20 Spielen. Das heißt, mittlerweile, wenn du mich fragst, schafft das noch oder nicht, sage ich nein. Tendiere ich zum Nein, weil es einfach zu lange ist. Wie lange willst du warten? Ja, und wie es Valentina sagt, das sind andere Superstars. Er versucht da seinen Platz zu finden, aber da bekommt er halt nicht jeden Ball. Und da kann er nicht stehen bleiben. Ja, da muss er nach hinten mitmachen, weil da gibt es auch andere Spieler. Und für die WM ist es natürlich so, wenn das so weitergeht bis Februar, März, dann, und natürlich über den März möglicherweise hinaus, dann ist das natürlich für die Nationalmannschaft, wäre das eine Katastrophe oder nicht gut, weil wir haben jetzt bei den Länderspielen gesehen im Herbst, dass er kein Selbstvertrauen hat und dass er im Moment weit unter seinen Möglichkeiten ist.
Kommen Sie ins Zweifel?
Ich komme nicht ins Zweifel, nein. Ich bin davon überzeugt, weil ich ihn jung kenne, weil ich den so oft gesehen habe, weil ich auch aus Leverkusen heraus weiß, welche Mentalität, welche Einstellung, welchen Fleiß der hat. Und wie sehr der dieses Spiel auch in sich trägt, ich bin davon überzeugt, dass er sich durchsetzt. Aber, dass das erste halbe Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, das steht außer Frage. Ich glaube es aber trotzdem, dass er es schafft.
Darf ich auch noch einen Satz sagen?
Ja.
Beide überragend. Ich bin jetzt genau, ich fange an zu denken. Ich hatte vorher eine Meinung, jetzt bin ich genau in der Mitte. Jetzt bin ich genau in der Mitte.
Ich wollte jetzt noch mal einmal sagen,
weil ich die Situation in England kenne, wie schwer es ist, sich da durchzusetzen. Das ist wirklich ein Unterschied, Michael, zur Bundesliga und zu der Situation, was du sagst, ich bin der gesuchte Mann. Und dann gucke ich mir die Mannschaft von Liverpool an. Da sind alle gesetzt, die sind Meister geworden. Die sagen nicht jetzt bitte hier, Flo, mach das mal. Und Flo ist natürlich noch, kann er noch gar nicht, ein Leader sein. Das dauert noch ein bisschen, erst recht bei so einer Top-Mannschaft. Und übrigens, da muss ich jetzt gegenhalten, bei Real entsteht doch genau das Gleiche. Was macht denn da Vinicius und Mbappé? Denkst du, die geben ihren Platz auf, wenn Flo da kommt? Nur weil Alonso das sagt? Da ist er gleich noch mehr unter Druck, der Trainer. Also ich bin jetzt genau in der Mitte, kann mich gar nicht entscheiden.
Ist doch wunderbar. Dann, wir wollen noch über Borussia Dortmund sprechen.
Ach so,
Entschuldigung. Also das ist jetzt total interessant gewesen, aber dann haben wir doch mit der Sendung schon was erreicht. Und wir wollen ja auch, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ihr Urteil überdenken, eventuell neu bilden, neue Informationen bekommen, eine neue Meinung entwickeln. Ist doch was. So, Borussia Dortmund, Tabellenzweiter. Und auch da ist das Ganze etwas unübersichtlich. Wir sprechen gleich darüber bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über Borussia Dortmund. Eigentlich ist die Borussia sportlich insgesamt auf Kurs. Dennoch gibt es immer wieder Unruhe. Und auch der Freitag, Stefan Graf, lieferte ein klassisches sowohl als auch.
Was war das für ein gelungener Jahresabschluss?
Kommt gut, kommt sehr gut. Und das ist das 1:0.
Sebastian Kehl, zufrieden?
Ja. Bayer, Thema durch!
Es könnte alles so besinnlich sein. Könnte.
Karim Adeyemi verlässt das Feld. Mal gespannt, wie Adeyemi jetzt mit der Auswechslung umgeht. Er hat ja auch schon Flaschen durch die Gegend gepfeffert.
Sebastian Kehl versucht ihn zu beruhigen. Ich glaube, Adeyemi wollte in die Kabine.
Ich habe ihm gesagt, er geht nicht in die Kabine, er setzt sich dahin. Und ehrlich gesagt, war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Und über die Szene wird zu reden sein, er wird dafür eine Strafe kriegen, weil wir das Thema, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen sehr intensiv mit der Mannschaft besprochen haben. Und die Reaktion will ich nicht sehen, die will der Trainer nicht sehen, die will keiner sehen. Das gehört sich nicht und das weiß auch Karim. Und deswegen
bitte. Zweite Mal jetzt für ihn, ne?
Wir hatten jetzt einige Situationen, aber das geht einfach so nicht. Und am Ende müssen die Spieler das akzeptieren. Trainer trifft eine Entscheidung. Und dass ein Spieler unzufrieden ist, das kann er am Ende irgendwie in der Kabine kundtun.
Oder er tut es öffentlich. Wie Nico Schlotterbeck, der nach dem 2:2 gegen Bodø Glimt sagt. Jeder spielt so ein bisschen sein Spiel. Die Spieler, die reinkommen, verlieren jeden Ball.
Wir wollen ja alle mündige Spieler und der Schlotti ist ein Führungsspieler. Ich finde, das muss man den Spielern auch zugestehen, dass sie Sachen ansprechen.
Das sieht nicht jeder so in der Dortmunder Führungsetage, sagt zumindest Matthias Sammer.
Und deshalb gibt es Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment. Und oh, das ist vielleicht.
Wer ist denn in der Führungsebene erschrocken, ob diese Aussagen?
Habe ich vergessen. Habe ich total vergessen.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Grundsätzlich kenne ich Matthias sehr, sehr lange. Wir haben immer mal wieder natürlich auch Diskussionen untereinander. Das gehört auch dazu. Ein bisschen Reibung, auch eine Diskussionskultur ist absolut okay. Am Ende wollen wir uns alle weiterentwickeln.
Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig. Das ist auch das, was den Club in der Verbindung der Liebe zu den Menschen ausmacht. Diese Verbindung in Dortmund
ist nicht zu viel Harmonie,
ist unglaublich. Matthias. Aber wenn der Club den nächsten Schritt gehen will, dann muss auch die Harmonie letztendlich in der Verbindung stehen. Da ist ein starkes Band, da ist eine Verbindung da. Nur Kritik, konstruktive Kritik wird uns doch verbessern.
Wir sind uns da einig. Ja. Wir brauchen eine Leistungskultur hier bei uns im Verein. Wir brauchen wirklich von jedem, nicht nur Spieler, sondern von jedem Mitarbeiter brauchen wir nur das Beste.
Was sie in Dortmund nicht brauchen, sind interne Unruheherde. Denn rein sportlich läuft es doch eigentlich ganz gut. Es könnte alles so schön und besinnlich sein rund um den BVB. Eigentlich.
Ja, und irgendwie sind es viele Dinge, die man nicht so ganz zusammenbringt. Matthias Sammer sagt, Harmonie süchtig. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, bei Borussia Dortmund passiert eigentlich fast Tag für Tag irgendetwas, was für Reizklima und Reizstimmung sorgt. Wie passt das zusammen?
Grundsätzlich finde ich, also weil wir die Schlotterbeck-Aussage gesehen haben, finde ich das gut, dass jemand wie er, weil er kann sich das auch erlauben, sich hinstellt und nicht zufrieden ist, öffentlich auch nicht zufrieden ist mit der Leistung. Das hat mir nämlich die letzten Jahre immer gefehlt. Bei Negativserien habe ich mich teilweise über die Interviews der Spieler gewundert, dass dann nicht mal jemand auf die Kacke haut. Deswegen finde ich das von solchen Spielern, bei denen es auch berechtigt ist, gut. Trotzdem hat man das Gefühl, die Ergebnisse stimmen bei Dortmund. Kovac hat sicherlich Kontinuität und auch Stabilität in die Mannschaft gebracht und auch Mentalität. Darüber diskutieren wir nicht mehr. Aber es gibt immer wieder so Störfeuer. Also irgendwas scheint da ja im Verein trotzdem nicht ganz zu 100% ineinander zu greifen, weil es immer wieder Nebenschauplätze gibt. Adeyemi jetzt das zweite Mal bei der Auswechslung, Girassi einmal bei der Auswechslung. Nebenschauplätze, dann hört man immer mal wieder auch von Unzufriedenheiten anderer Spieler. Adeyemi will weg. Also da sind mir zu viele...
Wollen mehr Fußball spielen.
Zu viele Störgeräusche, die so Richtung Krise... Also Dortmund steckt nicht in einer Krise, bitte nicht falsch verstehen, aber es sind so Andeutungen einer erneuten Krise.
Packen wir uns zunächst mal die aktuelle Szene vom Wochenende mit Adeyemi. War das mutig von Sebastian Kehl, sich ihm auf dem Weg in die Kabine in den Weg zu stellen?
Das war mutig, aber das hat für mich auch gezeigt, dass er Chef im Ring ist. Denn Adeyemi hat dann auch direkt reagiert.
Jetzt stell dir sich mal vor, wenn du Manager bist und der geht an dir vorbei, was ist denn dann los?
Dann wäre es sehr ärgerlich gewesen. Aber so fand ich, da haben 3-4 Worte von Sebastian gereicht. Er hat den kurz runtergekühlt, hat dem seinen Platz zugewiesen und hat reagiert. Also das spricht für mich für eine klare Führung.
Ja, und jetzt würde ich dann mal gegenhalten, Valentina. Diese Gesamtkonstellation Borussia Dortmund, Matthias Sammer kenne ich persönlich jetzt. Egal mal welche Position, ich kenne Sebastian gut, ich kenne Lars gut, ich kenne Hans-Joachim Watzke gut. Das ist doch genau diese Reibungsfläche, die auch zu Höchstleistungen pusht. Oder eben auch Sebastian Kehl in die Situation bringt, Adeyemi noch da zu sagen, bis hier und nicht weiter, mein Sportsfreund. Und genau das will Matthias doch auslösen. Und nicht, weil ich jetzt Matthias schützen will, dass er als externer Berater dann natürlich auch immer die zweite Seite hören muss. Das stört ihn aber relativ wenig. Das ist genau
seine
Art.
Glaubst du, dass Kehl unmittelbar sozusagen auf diese Worte, die Matthias Sammer bei Ricardo Basile gesagt hat, auch reagiert hat? Weil man konnte das ja schon auch auf Kehl münzen.
Das kann ich ja nicht hundertprozentig beantworten. Da müsste man jetzt wirklich Sebastian fragen. Aber grundsätzlich, weil sie auch miteinander sprechen und weil ich auch weiß, dass es eben diese Diskussionen klar gibt, hat das immer Folgen auf die tägliche Arbeit. So muss es übrigens sein. Also ich glaube, aber du warst, Moment, Michael, lange im Fußballgeschäft. Wenn es nicht angesprochen wird von Matthias, den drehen wir es doch mal andersherum. Dann macht vielleicht Nico Schlotterbeck nicht die Aussage oder andersherum schützt er ihn danach. Und gleichzeitig ist Sebastian Kehl in der Situation dort, deswegen sitzt er auf der Bank, auch zu reagieren im Sinne des Vereins und dann auch im Sinne seines Jobs. Dafür wird er auch verpflichtet. Du hast ja auch mal schwierige Momente zu überstehen.
Aber
wie war das in Stuttgart? Einfach bestimmt nicht.
Hat Kehl gerade in dieser Szene sozusagen seine Autorität dann auch demonstriert?
Aber nicht aufgrund der Aussage von Matthias Sammer, sondern weil das sein natürliches Empfinden war in dem Moment. Den weise ich jetzt in die Schranken, der geht nicht in die Kabine, der bleibt da, weil da haben wir eben auch mal drüber gesprochen, das geht nicht, dass du dann eine halbe Stunde vor Spielschluss einfach in die Kabine gehst in so einer entscheidenden Situation. Ne, Kehli für mich alles richtig gemacht.
Ja, hat er gut gemacht. Aber ich finde, dass er das gut macht. Er wird immer mal wieder kritisiert. Kann man natürlich sagen, dass die beiden Neuzugänge, die teuersten mit Silva und Bellingham, die spielen wenig Rolle. Das Geld hätte man möglicherweise besser anlegen können. Aber gut, wir haben ja erst 6 Monate ihres Vertrages. Muss man mal schauen, was im Frühjahr ist. Sowas willst du nicht sehen, aber solche Sachen können natürlich, wie Steffen sagt, Reibung ist ja eigentlich gut. Ja, das heißt, wenn die Folge ist, dass es die Spieler zu Best- oder Höchstleistungen anstachelt, ja, weil sie sich dann noch mehr ihrer Verantwortung bewusst werden, dann ist er jedem geholfen. Und sie haben ja wirklich eine gute oder sehr gute Vorrunde gespielt. Sie stehen in der Liga gut da, sie stehen in der Champions League gut da, auch wenn sie eine wunderbare Chance verpasst haben mit dem Spiel gegen die Norweger. Und deswegen, ich verstehe irgendwo die ganze Unruhe nicht. Natürlich haben Spieler für diese Situationen gesorgt. Nur, das wurde geregelt, mit Gerasi hat er auf dem Platz noch gesprochen, Kovac, mit Adeyemi haben wir jetzt gesprochen, der kriegt möglicherweise Geldstrafe, dann geht's weiter. Und das gehört ja irgendwo auch dazu, weil das sind junge Leute, die sind hochtalentiert, die sind sehr gute Fußballer. Und da muss man dem einen oder anderen auch mal eingestehen, dass er irgend sowas macht, weil das sind ja dann, wie du richtig sagst, Genau. Das sind die Spiele entscheiden. Und da bin ich bei Steffen. Ich war beim Pokalspiel zum Beispiel gegen Leverkusen. Du hattest nur bei Adeyemi das Gefühl, das, was passiert, wenn der den Ball hat. Und ich glaube, dass das größere Problem, das sportliche Problem ist, dass sie nach vorne einfach zu wenig Optionen haben. Zu wenig kreative Spieler, zu wenig Spieler, die aus nichts den Torschuss kreieren können und ein Tor machen können. Da hast du Adeyemi, Gerasi am Anfang der Saison, Bayer unter den Erwartungen, Silva war lange verletzt, ist jetzt da, zeigt immer wieder, was er kann, aber es ist zu wenig. Und dann hast du den Brand, der auch die meiste Zeit jetzt nicht gespielt hat. Das heißt, wo sollen die Tore herkommen? Und das ist das größere Problem. Nicht, dass der Adeyemi jetzt da in die Kabine gehen will, was natürlich nicht geht. Aber ich glaube nicht, dass er es nochmal macht.
Ja, trotzdem zeigt es natürlich schon, dass Adeyemi in dem Moment sein eigenes Interesse, sein Ego offensichtlich über den Mannschaftserfolg stellt. Also ich glaube, so weit kann man schon gehen. Auf der anderen Seite ist er ein Spieler, der vermutlich für sich denkt, lass mich auf dem Platz. Ich mache möglicherweise auch in der Nachspielzeit noch irgendwas.
Ja, und so war das Spiel. Also jetzt muss ich dann noch die gesamten 90 Minuten. Der war so heiß.
Karin. Gab ja auch vorher auch so nee, deswegen, diese kleineren
Das will ich nicht als Entschuldigung, aber das ist aber wichtig. Der ist ein bisschen egoistisch orientiert, aber Niko Kovac fordert von ihm auch Zweikampfverhalten und genau das eine haben wir vor ein paar Monaten diskutiert. Jetzt macht er das. Der attackiert vorne, blockt da, der kann fast das 2-0 fallen. Macht eine Riesenaktion im Pressing und ein paar Minuten später nimmt ihn Niko Kovac runter. Kann man das nicht auch ein bisschen verstehen? Der war wirklich bissig im Spiel drin. Ich fand das grundsätzlich erstmal super. Also man darf jetzt nicht nur Adeyemi total kritisieren. Aber deswegen habe ich ja gesagt, du brauchst ja das.
Aus Dortmunder Sicht, so wie Kehl und Kovac sich danach geäußert haben, hat ja die Auswechslung...
Ich fand ihn nicht so schlecht. Da halte ich jetzt mal gegen. Ich bin auch Fußballlehrer und ich fand seine Leistung gut. Weil er nämlich über diesen Punkt kam, Aggressivität, Anlaufen, Zweikämpfe gewinnen. Dix hat heute noch Albträume von ihm. Aber
Kehl hat gesagt, glaube ich, Kovac auch, Leistung war nicht gut genug, um auf dem Platz zu
sein. Ja, weil er ausgewechselt wurde.
Aber wenn es dann so ist, dann wollen sie ihm noch einen öffentlich mitgeben, wenn es dann wirklich so sein sollte. Du sagst, die Leistung hat gestimmt, er wurde trotzdem ausgewechselt. Kehl und Kovac stellen sich nach dem Spiel hin, sagen, die Leistung hat nicht gereicht. Plus Kehl äußert sich noch zu einer Strafe, die Karim Adeyemi bekommt, bevor er höchstwahrscheinlich mit dem Spieler gesprochen hat. Da merkt man, finde ich, dass die Beziehung anscheinend zwischen Verein, Trainer, Kehl und Adeyemi schon nicht mehr ganz stimmt. Also ich glaube einfach, der ist in seinem Kopf, hat er sich schon verabschiedet.
Das habe ich auch nicht ausgeschlossen übrigens. Ich habe nur gesagt, wie war das Spiel?
Nee, aber
habt ihr es mal komplett gesehen? Er war komplett drin im Spiel. Mehr als in anderen Spielen. Und als er gegen Stuttgart reinkam zum Beispiel.
Aber natürlich keine entscheidenden Aktionen bis dahin. Das muss man dann auch sagen. Es gab diesen einen Abpraller, den der Keeper noch rausholt.
Wenn das 2-0 ist, ist das entscheidende Tor.
Das, ja, aber ich würde gerne den Punkt von Valentina, der ist sehr spannend, er hat sich innerlich verabschiedet. Wir erinnern uns, Steffen hat zu Beginn der Sendung gesagt, er würde sogar mit Adeyemi verlängern. Was würdest du dir davon versprechen?
Nein, weil ich glaube, dass er als Persönlichkeit schon auch lernt. Und genau das ist ja immer eine Folge. Dann braucht es ein egoistisch denkender Spieler.
Sagen wir mal individuell denkender Spieler.
Ja, weil man nicht zu genau ist. Ich finde das auch gar nicht so kritisch. Deswegen haben wir die Diskussion. Ich finde das ja gut, so ein Spieler. Ich habe hinter Andi Möller gespielt. Der ist zurückgekommen, wann er wollte. Aber das entscheidende Tor gemacht. Dann habe ich die Klappe gehalten. Nur mal ein Beispiel zu nennen. Oder Adebayor, der war der Präsident der Welt bei Tottenham. Der ist aufgestanden und hat die Kabine verlassen. Aber war der beste Spieler bei Tottenham? Den kann ich doch nicht rausschmeißen. Und genauso ist die Situation jetzt bei Adeyemi. Und wenn du dann einen Draht findest, bin ich bei dir, wenn Nico und Sebastian diesen Draht nicht mehr hinbekommen, dann müssen sie natürlich mit Lars Ricken und Hans-Joachim Watzke sprechen. Und dann wird er verkauft. So schnell ist das auch, das Geschäft. Das schließe ich gar nicht aus. Ich würde es aber eher andersrum versuchen, weil er der Unterschiedsspieler ist, den Borussia Dortmund braucht für die Zukunft.
Ich sage aber auch nicht, dass Dortmund nicht verlängern sollte. Ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund ihn trotzdem behalten will. Ich sage aber, wenn der Spieler nicht bleiben will, dann kannst du als Verein verlängern wollen, aber es bringt dann halt nichts.
Jetzt greifen wir mal auf die langjährige Expertise von Michael Reschke zurück.
Ich fand die Reaktion nach dem Spiel von Adeyemi klasse. Der hat den Bayer geharzt, der hat alle umarmt, der hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd. Das sah jetzt für mich nicht nach einem ganz großen Konflikt aus. Und nochmal, wir sprechen auch über Leistung. Und der Junge hat wirklich bisher in dieser Runde, hat der einfach stark gespielt. Der hat eine Bilanz, in der Champions League hat er, glaube ich, 45 Spiele und 15 Tore gemacht. Mhm. Ne? Da ist eine Bilanz, die ist absolut topklasse und der ist immer noch ein junger Spieler. Ja. Bitte behalten.
Wie viel ist man bereit, als Club zu tolerieren an solchen kleineren Eskapaden?
Ich finde das im Verhältnis zu der Leistung, die der gebracht hat, eine Mini-Eskapade. Also, tut mir leid, ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen gegen den Strom schwimme.
Nein, ist ja okay.
Aber ich finde es nicht, ich fand es jetzt nicht so dramatisch. Ich fand es unkorrekt. Ich fand auch richtig, wie Kehl reagiert hat. Ich fand auch richtig, dass er jetzt diszipliniert wird. Aber lass mir doch bitte den Stab nicht über den Jungen brechen. Er hat so eine klasse Saison gespielt, der brennt, der lodert innerlich.
Ja, Gott, wie viele dieser Dinge haben Sie erlebt, die gar nicht öffentlich wurden, weil sie in der Kabine stattgefunden haben?
Einige.
Ja?
Ja.
Können Sie auch ein Beispiel nennen?
Es gab immer Spieler, die auch mal übers Ziel hinausgeschossen sind. Ob das nach dem Spiel in der Kabine war oder auch auf dem Platz oder wo mal Konfliktpotenzial da war. Und das hat ja auch oft gereinigt, das hat ja auch oft gut getan.
Mhm. Ja, und wenn ich dann mal die größte Zeit von Dortmund, glücklicherweise war ich dabei, Mitte der 90er, 5 Jahre immer unter den besten 8 in Europa. Wenn ich euch da erzähle, das machen wir schon nach der Sendung, aber ein Beispiel nehme ich raus. Wenn ich euch erzähle, was da passiert ist, bin ich hundertprozentig bei dir. Das war doch gar nichts. Dieser Moment hier zwischen Sebastian und Karim. Das ist doch total normal. Was denkst du, was zwischen Ottmar Hitzfeld und dem Team und in Trainingslagern, was da passiert ist?
Nein. Du hast gesagt, eine Geschichte.
Ja, eine nehme ich
also
raus.
Also es gilt also, nicht zu sagen, nachher erzähle ich es aber die Zuschauer und Zuschauer.
Nein. Okay,
das gilt.
Okay, ich wollte euch ja locken. Also, wir sind deutscher Meister, zweites Jahr, Brasilien, Trainingslager. Julio César ist verletzt oder Omas krank.
Abwehrspieler damals.
Genau, der wichtigste übrigens.
Kapriziös.
Ja, so, Julian Kohler war auch nicht schlecht. Ja. Also wir hatten zwei super Innenverteidiger. Und Julio war nicht beim Training. Wochenlang. Und nicht die ganze Woche in Brasilien. Und dann machen wir Fernsehen an und dann spielt er Beachfußball. Bei der brasilianischen, nicht Oldie, sondern bei der, weiß ich, Partymannschaft. Und das ist doch eigentlich ein Grund zu sagen, den suspendiere ich. Na, da haben wir alle auf die Zähne gebissen und Michael Mayer und Ottmar Hitzfeld und Gerd Niebaum haben das damals wunderbar gemanagt. Und dann kam Julio natürlich irgendwann zum Training, aber hat er trotzdem noch entschieden, weil dann war plötzlich Oma krank im Krankenhaus. Und dann will ich nur damit sagen, das sind Momente, wo du als Manager eine schwierige Situation hast, weil das eigentlich sogar ein Kündigungsgrund ist.
Gut, sind natürlich andere Zeiten jetzt, ne?
Naja, aber kann er doch genauso machen. Karim kann doch jetzt heute nach Hause gehen und sagen, ich komme nicht zum Training.
Ich glaube, das würde er nicht bei Borussia Dortmund überstehen.
Nein, ich wollte nur sagen, deswegen, um das auch ein bisschen locker zu sehen, wie Michael das sagt, das gehört immer mit dazu. Also wir hatten jeden Tag in den 90ern solche Momente wie jetzt Sebastian und Karim dort an der Bank.
Wie sollte Borussia Dortmund jetzt final bei Adeyemi reagieren? Da muss man sich einfach klar machen, dass das immer mal passieren kann, weil er ein Spieler ist, wie Steffen und wie Michael das eben skizziert.
Ja, wenn es mal passiert, wenn es dreimal passiert, also er muss ja wissen, das ist ein Teamsport. Und wenn er nicht ausgewechselt werden will, dann muss er zum Tennis spielen oder zum Golf spielen gehen. Ja? Also es ist halt einfach so. Und ich verstehe auch den Kehl, dass die einen Hals haben auf den, weil halt jede Woche, jede zweite Woche kommt wieder was. Und so gut ist er dann doch nicht. Ja, wenn der jetzt halt alles zerschießt und wenn er 20 Tore schießt oder 25 im Jahr, dann sage ich, du, lass den machen, was er will. Aber so gut ist er halt nicht. Ja? Und deswegen muss er irgendwann einmal erwachsen werden. Und das ist ja die Gefahr mit dem, du weißt ja nie, was als nächstes kommt. Ja, das heißt, es wird sich ja keiner wundern, wenn nächste Woche irgendwas in der Zeitung steht. Und das ist natürlich für den Verein kein Zustand. Die Dortmunder wollen verlängern. Ich weiß nicht, ob es er will. Ja, aber du musst jetzt schauen, dass du irgendwie eine Lösung findest. Und wenn er den Vertrag nicht verlängern will, dann muss er im Sommer gehen. Es wird mit Sicherheit, hat er einen Riesenmarkt in England. Nur, der wird sich in England anschauen, wenn er nicht erwachsen wird. Und er ist keine 19 oder 20, das ist, glaube ich, was ist er? 23, 24?
Das ist halt sowas in der Art.
Er ist ja kein Bub mehr. Ja, ja. Ja? Und das Schlimmste ist doch für einen Verein. Natürlich willst du Jungs haben, die anders sind. Ja? Weil das sind die, die den Unterschied machen. Nur wenn du einen hast, wo du das Gefühl hast, der ist unberechenbar, da kann jeden Tag was passieren. Ja, das ist kein Zustand für einen Verein. Und das liegt an ihm, dass den Dortmund oder da, wo er hingeht, zu zeigen, dass er erwachsen wird. Weil, wie es der Michael sagt, er spielt ja trotz dieser ganzen Eskapaden oder ich will das ja nicht überbewerten, spielt ja einen sehr, sehr guten Fußball. Es scheint ihn ja nicht zu belasten. Ja? Das heißt, die Frage ist, wenn er da mal ein bisschen Seriosität reinbringt in alle Sachen, wie gut er dann überhaupt sein könnte.
Anderer Spieler, über den viel gesprochen wird, ist Nico Schlotterbeck. Geht um den Vertrag, geht aber auch um seine Äußerung. Eine allgemeine Einschätzung vorab dazu. Wir wollen immer Führungsspieler und dann kommt ein Spieler wie Schlotterbeck und fordert Dinge auch mal öffentlich ein. Meine Meinung, öffentliches Geschäft, dann gibt's auch mal eine öffentliche Äußerung. Wie siehst du es?
Ich find's gut. Ich finde es gut, weil genau dadurch entstehen dann diese Reibungspunkte, die man braucht, die nicht für Unruhe sorgen, wie die Reibungspunkte jetzt zum Beispiel über Adeyemi, sondern das sind dann positive Reize, die dadurch verursacht werden. Ich finde es auch gut, dass er sich dahinstellt, den Mut hat und auch klar so vorangeht. Er weiß ja auch, dass es ihm wahrscheinlich danach um die Ohren fliegen kann. Zeigt auch, dass er mutig ist, zeigt, dass er mehr will. Und das ist eine Eigenschaft, die in Dortmund lange Zeit gefehlt hat und die man vermisst hat. Und insofern, finde ich, kann man den Spieler da gar nicht kritisieren. Und wer sich davon beleidigt fühlt in der Mannschaft, der muss halt seine eigene Leistung auch hinterfragen.
Ja, und man kann ja auch davon ausgehen, dass Schlotterbeck das vorher auch intern schon geäußert haben wird.
Bestimmt, aber selbst wenn nicht, also nach dem Spiel so eine Äußerung als Spieler zu treffen, wenn man unzufrieden ist mit der Leistung der Einwechselspieler oder mit der Leistung der Mannschaft, finde ich, kann man das durchaus auch mal so äußern. Also wir sagen immer, wir wollen Typen haben, aber dann, wenn wir Typen bekommen, dann kritisiert jeder diese Typen. Da bin ich kein Freund von. Also ich finde das gut nach wie vor. Ich finde, er hat auch das Recht dazu. Also es kommt ja auch darauf an, wer das macht, wie er es macht und wann er es macht. Und ich finde, in dem Moment war es angebracht und von daher Respekt.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Siehst du es auch so?
100%. Und das ist ja genau die Basis, was ich meinte vorhin mit der Reizfläche, den Reizpunkten, wofür eben auch der Verein Borussia Dortmund steht. Und Harmonie, das ist ja das, was Matthias Sammer anspricht. Wenn du die zu viel hast, ist es eigentlich ein Grund, mit dem zufrieden zu sein. Und in dem Moment geht es ja schon wieder etwas nach unten. Das ist selbst erlebt als Spieler, kann ich das wirklich sagen, das ist wirklich so. In dem Moment, wo du dich wohlfühlst und alle sagen, alles ist toll, ist es sehr, sehr schwierig. Und wenn du dann, und das, die Diskussion hatten wir ja nach Reus und Hummels, ist das jetzt genau der erste richtige Schritt, dass ein Spieler wieder auch die Öffentlichkeit nutzt. Wer sagt denn, wir müssen doch sowieso hier drüber diskutieren. Ist doch mal gut, dass ein Spieler auch, der übrigens mit Leistung vorangeht, das ist auch eine ganz starke Saison. Also wenn ich zwei nennen müsste, Adeyemi und Schlotterbeck, diese Hinrunde, die, Adeyemi ist ein anderer Typ, der sagt natürlich nichts. Aber Schlotterbeck ist genau der Führungsspieler, der es sogar machen muss. Da gehe ich noch einen Schritt weiter. Wenn er es nämlich nicht macht, dann wird es wieder schwierig. Und ein letzter Satz, ganz wichtig. Ja. Es darf nicht die Diskussion geben, ob das richtig oder falsch ist. Sondern es muss die Diskussion geben, die er nämlich anschieben will, dass die Spieler drüber nachdenken in der Gruppe. Und ich habe jetzt hier einen Kapitän oder einen Vizekapitän, der auch mal öffentlich sagt, du warst heute nicht gut genug.
Das ich glaube, ich genau, genau diesen Überlegungsprozess gibt es dann auch. Auch genau. Bei denen, die sich dagegen wehren. Und jetzt ist Matthias Sammer bei Ricardo Basile im Hagenon-Talk noch weitergegangen und hat das dann gemünzt in der Reaktion auf die Führungsetage. Hat gesagt, dort gibt es Menschen mit wunderbaren Charaktereigenschaften, die aber nicht die entsprechenden oder wunderbaren Charakter, aber ohne entsprechende Führungseigenschaften. Wen hat er denn da gemeint?
Das ist ein sehr heftiges Lob, würde ich sagen. Man könnte auch sagen, vergiftet. Ja, also ich war überrascht. Das fand ich eine heftige Aussage von Matthias. Vielleicht hat er seine Gründe. Ansonsten die Protagonisten, die ich kenne, ob das jetzt Lars Ricken, Sebastian Kehl ist oder Hans-Joachim Watzke, oder wir schauen auf den Trainer, Niko Kovac, der mit Sicherheit zu den Menschen gehört, die ganz klar Themen ansprechen, dann muss ich sagen, die Heftigkeit der Aussage fand ich schon mächtig. Und Borussia Dortmund ist aktuell Zweiter, stehen in der Champions League gut. Ich finde, der Club, die Mannschaft ist auf einem guten Weg.
Wie hätten Sie reagiert, wenn Sie sowas gehört hätten von dem immer sehr meinungsstarken Matthias Sammer?
Ich hätte ihn sicherlich persönlich darauf angesprochen. Mhm. Und gesagt, meinst du mich? Mhm. Also wäre auch dann in so einem Fall, hätte ich sogar überlegt, komm, Lars, Sebastian, Nico, wir gehen mal zusammen hin. Dann lass uns offen sprechen. Was kritisierst du? Sprich die Dinge klar an und dann machen wir uns Gedanken darüber. Wie gesagt, ich kenne Matthias auch als reflektiert. Er ist jetzt keiner, der das ist ja eine Aussage, die er da getroffen hat, die fällt ja nicht aus dem Bauch raus, sondern das hast du ja vorbereitet. Da wusstest du ja, was du sagst.
Er wird es ja auch vorher im direkten Dialog schon mal gesagt haben. Ne?
Also das Gespräch, kann man ja ausgehen.
Das wäre Gespräch interessant zu wissen.
Wird es vorher gegeben haben, Michael. Also da bin ich mir relativ sicher. Matthias würde nicht so eine Aussage machen, wenn es da vorher nicht das Gespräch gab. Dann wäre es ja auch irgendwo erfunden. Das ist nicht Matthias. Das, um das mal weg. Aber jetzt muss er wieder positiv über Matthias sprechen. Ist dieser Reizpunkt jetzt vielleicht zu groß? Frage ich mal andersherum, für den Verein. Wie sollen das jetzt dann Hans-Joachim Watzke, Lars Ricken und Sebastian Kehl lösen?
Man muss aber auch...
Das kann man schon mal kritisieren. Ich glaube, da macht sich Matthias dann wahrscheinlich auch...
Aber es ist ja keine Kritik. Er spricht den Leuten die Abführung zu übernehmen. Das hat ja mit Kritik nichts zu tun.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Nee, sag ich ja. Und das zu sagen als externer Berater, das meinte ich ja eben auch kritisch wie ihr.
Ja, aber wenn du kritisierst jemanden, weil du der Meinung bist, dass er das besser kann. Weil wenn es einer nicht besser kann, dann kritisierst du den nicht. Nur was der Sammer gemacht hat, ist ja keine Kritik. Er spricht einem der drei, oder die wir da an der Wand sehen, oder allen, spricht er ab, Führung zu übernehmen oder führen zu können. Und das hat mit Kritik nichts zu tun. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber wenn du einer der drei bist, dann würde ich hingehen und sagen, pass mal auf, sage ich, wie meinst du? Und wenn es mich meinst, dann sag's mir selber. Und ich weiß nicht, ob er es ihnen vorher gesagt hat. Sonst müsste es im Fernsehen nicht sagen. Und das, und da muss man natürlich dann auch sagen, wenn wir über Disziplinlosigkeiten uns beschweren oder über die sprechen, geht das, dass ein externer Berater oder er gehört ja zum Verein, dass er sich da hinsetzt und sowas sagt? Weil wenn ich Spieler bin, dann sage ich, was wollt ihr denn mir erzählen? Wenn der Sammer das erzählen kann, dann kann ich das auch. Dann brauche ich Spieler nicht mehr die letzte halbe Stunde auf der Bank anschauen, sondern schaue in der Kabine zu, im Fernseher. Ja, und das ist, glaube ich, das große Ganze.
Aber warum soll er es nicht sagen? Er ist ja nicht nur Berater, er ist ja auch BVB-Legende, er ist generell
jemand. Ja, aber was bringt es? Es bringt doch nur Unruhe. Es bringt doch nur Unruhe.
Es bringt unter anderem eine interessante Fernsehsendung bei Sky.
Ja, absolut. Nur ob das den Dortmund dann hilft, ist die andere Frage. Weil vielleicht sind einige
Sachen. Aber es könnte ja helfen, dass du Dinge öffentlich mal ansprichst. Also ich kenne einen früheren Meistertrainer von Borussia Dortmund, der mir mal gesagt hat, also wenn ich einem Spieler, bei einem Spieler was erreichen will, sage ich es einmal intern, zweimal intern. Beim dritten Mal sage ich es öffentlich und dann funktioniert es. Und wenn man jetzt das auf Sammers Position übersetzt, könnte man ja sagen, wenn er das dann öffentlich so setzt, dann löst das wirklich den eben beschriebenen Prozess.
Es war aber
Prozess
keine Kritik,
auf.
Patrick, das ist der Unterschied. Es war keine
Kritik. Es war ein Urteil.
Ja, es war ein Urteil. So.
Ja gut, das ist Profisport, da musst du auch mal mit einem harten Urteil umgehen.
Ja, absolut, absolut. Ob er das da sagen soll oder muss, lasse ich dahingestellt. Nur, wenn du seine Aussagen dir anhörst, dann habe ich große Zweifel, ob alle drei dieser Herren im Sommer noch da sind. Punkt. Und wahrscheinlich sind sie es nicht. Oder nicht alle.
Aber nicht aufgrund der Aussagen von Sammer, sondern weil er dann, wenn es so wäre, ja, Dinge angesprochen hat, die möglicherweise tatsächlich nicht funktionieren.
Aber er entscheidet das nicht, Patrick. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja, wenn der Ricken sagt, wir haben hier zu wenig Führung, dann meint er entweder den Sportdirektor oder den Trainer.
Wenn Sammer sagt oder Ricken?
Nein, wenn der Ricken das sagt. So. Aber der Sammer entscheidet das nicht. Das heißt, er kann das natürlich sagen. Nur wenn du im Verein bist, ja, ob extern oder wie auch immer, er entscheidet das nicht. Und dann ist die Frage, ob ihm das zusteht, so eine Aussage zu treffen. Weil er ja verantwortlichen Leuten abspricht, führen zu können. Jetzt liest du das als Spieler. Ja, und du musst jetzt einen Vertrag verhandeln mit einem dieser Leute oder mit allen oder wie auch immer. Ich weiß ja nicht, wen er meint. Ich gehe davon, also er muss ja einen der drei meinen. Ja, jetzt musst du einen Vertrag. Und das untergräbt natürlich die Autorität dieser Leute. Und du musst da schon bewusst sein, was deine Aussagen bewirken. Ja, und deswegen, also, ich finde das mehr als grenzwertig. Und wie war es? Verstecktes, vergiftetes Lob. Mich würde es wundern, wenn sie nicht gesagt haben, pass mal auf, wen meinst du? Weil du musst ja das vom Tisch haben, das ist ja kein Zustand. Und wenn das die Meinung ist von Watzke, von möglicherweise Ricken oder wem auch immer, ja, dann musst du einen Cut machen und sagst, pass auf, wir müssen uns trennen. Aber das ist doch kein Zustand, wenn du dich da hinsetzt und sagst, dass diese Leute oder du sprichst ihnen ab, führen zu können. Du machst ja die Leute praktisch, du machst sie tot. Im Verein, weil die Autorität untergraben wird. Und wenn du jetzt Spieler bist, dann schaust du den Trainer, den Sportdirektor, den Ricken, wen auch immer, dann schaust du die anders an. Und das ist nicht gut.
Also ich bezweifle, dass Spieler das dann immer so weit auch verfolgen heutzutage in jeder Facette. Ich verstehe deinen Punkt.
Ja, aber
Punkt.
Die kriegen das doch mit.
Ja, na, irgendwie werden sie es mitbekommen, das ist keine Frage. Und die, ja.
Er hat, ich finde, Didi hat schon einen Punkt, weil... Und da hat er auch recht mit, dass es keine Kritik ist, weil es ist auch ein Unterschied, ob Schlotterbeck sich hinstellt und die Leistung der Spieler kritisiert, weil wir den Vergleich gerade hatten, oder ob er ihnen grundsätzlich fußballerische Fähigkeiten abspricht. Und das, was Sammer gemacht hat, war ja nicht eine Leistung zu kritisieren. Also zum Beispiel Kehl hat in der Situation und in der falsch gehandelt oder Kovac hat in der Situation und in der falsch gehandelt. Ich hätte es anders gemacht, sondern er spricht ja einer Person, die wir jetzt nicht kennen und wir nicht wissen, wer das ist, grundsätzliche Führungsqualitäten ab. So, das heißt, diese Person ist definitiv nicht für den Posten gemacht oder nicht gut genug.
Und wenn er Führung eingefordert hätte, dann wäre es was anderes gewesen.
Genau. Und Didi hat auch recht, dass er das wahrscheinlich nicht zu entscheiden hat, aber hat ja klar, wen auch immer er meint, eine Richtung angeschoben gegen diese Person.
Er meint, glaube ich, im Punkto Führung, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem diesen Punkt Harmonie. Ne? Also er interpretiert, Matthias Sammer interpretiert Führung als etwas, was beinhaltet, dass du eben dich streitig auseinandersetzt. Und ich glaube, darauf war das bezogen, so habe ich das jedenfalls verstanden. Also Sammer stellt sich, glaube ich, einen Verein vor, in dem einfach noch mehr miteinander gerungen wird, diskutiert wird und dadurch die Dinge insgesamt vorangehen. Er scheint es anders wahrzunehmen. Die andere Seite ist, und damit können wir jetzt, glaube ich, den Deckel drauf machen, Borussia
aber
Dortmund
ist... Aber das ist ein bisschen ist, sein Teil. Den Satz muss ich jetzt mal sagen, weil dazu, ich weiß, seine Seite verstehe ich auch wieder 1:1, aber ich kenne Matthias wirklich persönlich und weiß, dass es nicht gegen den Verein und gegen eine Person in dem Sinne geht. Dann würde er auch den Namen nennen. Vielleicht hat er das sogar schon geklärt. Viel wichtiger ist, dass jetzt alle im Verein wissen, es wird alles auch beobachtet. Das ist nämlich genau sein Job. Wenn du nämlich extern bist, dann musst du genau das machen. Und dann kannst du auch mal öffentlich sagen, so wie du es auch gerade erklärt hast, ich sehe da Schwächen in der Führungsqualität. Und ich glaube, das muss man ihm zustehen.
Aber er hat es ja nicht so gesagt.
Ja. Nee, das ist ja intern geklärt. Das ist ja klug von ihm. Nicht dann zu sagen, da hat der eine so und der andere so und so. Vielleicht sagt ja auch mal einer immer das.
Ich glaube, er möchte einfach, dass die Dinge auf den Tisch kommen. Das kann eben auch mal
immer
öffentlich
wieder
passieren.
Genau so ist es.
Und wir als Sky in Gestalt von Ricardo Basile haben nachgefragt, haben uns darüber gefreut, dass auch spannende Aussagen auf dem Tisch sind, die wir jetzt besprechen. Fakt ist aber, Borussia Dortmund Zweiter in der Fußball-Bundesliga, in der Champions League. Auf Kurs im DFB-Pokal nicht. Und wir merken aber, wie immer, Borussia Dortmund ist ein Thema, das alle irgendwie brennt, interessiert und ganz unterschiedliche Sichtweisen ermöglicht. So, und jetzt sprechen wir über Schalke. Da hast du auch gespielt.
Ja.
93 bis 95.
Nee, 91 bis 93.
91
Entschuldige
bis 93?
Das.
Sicher?
Vier Trainer.
Ja, gut, du weißt
sogar Udo Lattek noch, lieber Himmel.
Okay.
Legende übrigens.
Also hätte ich mal lieber gesagt, in den 90er Jahren. Auf alle Fälle ist es möglich, du warst technischer Direktor, dass wir bald in der Bundesliga wieder Derbys sehen. Zwischen Schalke und Dortmund. Und daran ändert Roland Evers auch der Rückschlag der Schalker heute in Braunschweig nichts.
Rainer Backhaus und seine Löwen stürzen den Herbstmeister. Vierte Saisonniederlage für Königsblau, weil Braunschweig offensiv einfach besser drin war im Spiel und verdient in Führung ging. In der zweiten Hälfte durch einen Ex-Schalker, durch Aydin nach einer Stunde. Dementsprechend kein Jubel. Sein viertes Saisontor schon mit dem Doppeltunnel. Schalke versucht es offensiv und bekam dann diesen Konter 5 Minuten vor Schluss und wieder ein Ex-Schalker. Sidi Sané, 12 Jahre in der Schalker Jugend, sein allererstes Zweitligator quasi mit der Entscheidung der 22-Jährige. Auch wenn Schalke es nochmal spannend machte. In der Schlussphase erst scheitert Moussa Silla an Rontorm Hoffmann, dann El Fawzi in der 88. der nochmal verkürzt, aber zu mehr reichte es dann nicht mehr. Für Königsblau, Braunschweig gewinnt hochverdient. 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen.
So, und Schalke dennoch, wie gesagt, auf Aufstiegskurs. Laura, was sagen die Fans? Strahlt Königsblau nächste Saison wieder in der Bundesliga?
Wir haben gefragt auf skysport.de, auf Instagram, genau diese Frage. Wird aus dem Herbstmeister dann am Ende auch ein Aufsteiger? Und auch ein bisschen, wie schön denn dieser Fußball anzuschauen ist, der Schalker. Ja, war vielleicht ein bisschen gezündelt. Das ist nicht der schönste, aber ein sehr effektiver Fußball von Miron Muslic. Und 80% derer, die da abgestimmt haben, meinen, yo, die heißen wir dann im Frühling willkommen. Zurück in der Bundesliga. Kleine Einschätzungen noch dazu. Warum? Super Hinrunde. Aber in der Offensive braucht es dringend Verstärkung. Köln hat letzte Saison doch auch so gespielt. Thema nicht so sehr attraktiver Fußball. Und dann haben wir noch so ein Blödsinn. In der zweiten Liga musstest du Tore schießen und kämpfen. Da ist schön spielen, scheißegal, bodenlos. Dieses Spiel gegen Braunschweig, aber eine ganz, ganz tolle Hinrunde. Was lachst du?
Es könnte meiner sein.
Der Miron?
Der Erste, der Grenzgänger. Oder wie heißt er?
Der Grenzgangskind 78, ja, das bist du. Ja.
Weil er es auf den Punkt bringt, die Liebe.
Ja, also die Sprache ist mir etwas zu, ich hätte das schöner formuliert, aber du musst halt da rauskommen. Es ist eine harte Liga, dass, du weißt ja, da sind zwischen Abstiegsplatz und Aufstiegsplatz sind es oft nur 10, 12, 14 Punkte. Da gewinnst du 2, 3 Spiele, bist du oben, dann, wenn du verlierst, bist du unten. Das heißt, es ist alles so eng beieinander. Jeder kann jeden schlagen, was in der Bundesliga nicht wirklich so ist. Und du musst halt schauen, dass du irgendwie rauskommst. Und dass sie irgendwann mal wieder Spiel verlieren, das war klar. Und die Braunschweiger haben in den letzten Wochen, ich habe die öfter gesehen, wirklich sehr viel besser gespielt, wie da, wo sie stehen. Also die haben sich oft nicht belohnt. Deswegen wusste ich auch schon, dass das ein gefährliches Spiel wird. Vielleicht ist es auch gut, jetzt das vor der Winterpause wegzuhaben. Jetzt werden die Erwartungen nicht in den Himmel wachsen. Aber natürlich hoffen wir alle, dass sie im Sommer da sind. Und sie haben sich mit der Vorrunde oder mit den ersten 14, 15 Spielen eine Riesenchance gegeben.
Michael, du warst auf Schalke. Also wir erinnern uns immer an Rudi Assauer. Entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich. Also danach haben es nicht mehr viele hinbekommen. Warum ist Schalke aufstiegsreif?
Dem Bild fehlt einer.
Na?
Frank Baumann.
Ja.
Für mich war das, ist das der, auch einer der Väter des Erfolges. Ja?
Wenn man der neue, jetzt mal, starke Mann, jetzt mal vereinfacht formuliert.
Wenn man jetzt mal über Vertrauen spricht, der hat das Vertrauen ausgesprochen bekommen vom Vorstand, vom Aufsichtsrat, hat dann eine Trainerentscheidung getroffen, die sehr kritisiert worden ist, die viele nicht verstanden haben mit Muslic. Und der macht ohne jeden Zweifel einen sehr guten Job. Dann hat man so einen Spieler wie Katic geholt, der die Innenverteidigung extrem stabilisiert, den keiner kannte. Und natürlich, was man immer wieder sagen muss auf Schalke, die schaffen es dank auch der hervorragenden Arbeit von Norbert Elgert, dann wieder so Jungs wie Vitali Becker oder Ayan dann in die Mannschaft zu spülen, die von Anfang an auf gutem Niveau da sind. Und im Moment hat man den Eindruck, dass das alles sehr stabil ist. Und ja, Karius und Karaman spielen auch eine sehr stabile, gute Runde. Also in Schalke passt im Moment viel.
Vertrauen ist das Zauberwort.
Vertrauen, ja, Vertrauen.
Ja, und auch irgendwo ein Neuanfang. Also das ist ja eben genau das, was wir gerade sagen. Wenn wir die ganzen Namen aufzählen, viele waren letztes Jahr gar nicht da. Mhm. Dann hat man eine ganz schwierige Saison gehabt. Und das ist eben auch Schalke 04, wenn du dann dort eben keinen Erfolg hast und dann noch nicht mit Herz und Leidenschaft spielst, musst du es hinbekommen als Vereinsführung, wieder eine Mannschaft zu formen, die das erstmal hinbekommt. Ich habe auch mehrere Spiele gesehen, das ist auch kein schöner Fußball, um das mal wirklich auch positiv gemeint auszudrücken. Aber das ist nicht so schlimm auf Schalke. Erstmal, wie viele Spiele, ich glaube 10 oder so, nur mit einem Torunterschied gewonnen. Das ist eine Qualität. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du dann auch oft zu Null spielst und dann wieder die Chance hast, oben mitzuspielen und plötzlich bist du Erster. Das ist ein Erfolg von vielen Menschen, die jetzt dort sind.
Der Frank ist ja förmlich ein Gegenentwurf zu Schalke 04. Schalke 04, also Frank Baumann, ne? Schalke 04 ist ja ein total unruhiger Verein, in dem immer Bewegung ist. Und der Frank hat ja ein bisschen was von einem Stoiker. Ne? Also der neigt ja nicht dazu, impulsiv zu werden oder irgendwelche Sprüche zu klopfen oder sonst was, sondern der ist ja total entscheidungsfokussiert und das tut dem Club einfach sehr, sehr gut im Moment.
Bekommst du deine 4 Trainer 91 bis 93 noch hin?
Oh, ganz schnell. Alexander Ristić, Klaus Fischer, Udo Lattek, Helmut Schulte.
Das ist mal eine Bandbreite. Ne? So, und jetzt
da muss ja was werden.
Und jetzt haben wir Muslic, der eine ganz interessante Vita hat, Flüchtlingskind. Der hat erzählt, auch bei uns bei Sky, die Eltern mussten auf dem Boden wechselseitig schlafen, damit sie irgendwie die Kinder auch noch mit durchbringen und so weiter. Also ist er so mit seiner Prägung geradezu wie geschaffen für den immer noch Arbeiterverein Schalke?
Bestimmt, weil er genau diese Werte ja dadurch auch verkörpert und mitbekommen hat. Und ich glaube auch, dass er gerade solche Menschen auch ein sehr großes Maß an Dankbarkeit empfinden für Chancen, die ihnen gegeben werden, weil das nicht selbstverständlich ist bei so einem Werdegang und so einer Vita. Und ich glaube, das überträgt er sicherlich auch auf die Mannschaft. Und man merkt einfach bei Schalke, es ist das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren ruhig. Also wir haben über Dortmund uns zu Tode diskutiert, weil es da so viele Themen gibt und bei Schalke hört man nichts. Man hört nichts. Man schaut ihnen zu, wie sie Spiel für Spiel ihre Leistung abliefern, wie sie sich nach oben kämpfen, wie sie am Aufstieg schnuppern. Zumindest die Herbstmeisterschaft haben sie jetzt sicher. Und ich glaube auch, dass sie das dieses Jahr packen können. Und das tut den Schalkern richtig gut.
Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, eine Liga höher und mehrere Regale bei Borussia Dortmund spielen andere Stars, andere Namen, Klar. die andere Diskussionen nach sich ziehen. Aber in der Tat, Schalke, man hat den Eindruck, alles geht auf dieses Ziel, dann doch Bundesliga, weil in dieser Saison scheint die Chance da zu sein. Und Schalke wäre gut beraten, diese Chance zu ergreifen. Und wir würden uns natürlich alle freuen, wenn es in der kommenden Saison dann wieder heißen würde, Borussia Dortmund gegen Schalke 04.
Genau, das ist auch, glaube ich, der einzige Weg. Die haben eben auch im letzten Jahr wieder gelernt. Das ist ein lauter, ein emotionaler Verein. Das ist einfach so, Schalke. Und da brauchst du eben auch vielleicht so einen ruhigen Frank Baumann, bin ich ja sogar bei dir. Ich war auch ein bisschen skeptisch am Anfang. Genau so eine Konstellation ist jetzt entstanden. Trainer funktioniert. Habt ihr mal gesehen, wie der arbeitet? Da schaue ich ja genau drauf. Emotional, die alle müssen 110% geben. Jeder Spieler.
Sehr gutes Schlusswort. Und wir hören gleich noch so ein bisschen was über die Bayern, die in Heidenheim spielen. Sprechen kurz über die Münchner bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Die Bayern spielen bei Heidenheim, kleiner Funfact, die Mannschaft, die vor den Bayern zuletzt Tabellenführer war in der Fußball-Bundesliga. Und seitdem 47 Spieltage, das heutige mit einberechnet, die Bayern oben. Und ich glaube, Laura, das wird auch so bleiben.
Mann, Patrick, du hängst dich weit aus dem Fenster. Ja, es steht 0-3 in Heidenheim. Die Münchner zu Gast. Die Heidenheimer halten wahrhaftig gut dagegen und versuchen da alles. Das sieht man allerdings auch, wenn man auf die Werte schaut, nur was die gewonnenen Zweikämpfe betrifft. Denn der Ballbesitz, der geht schon in ähnliche Höhen wie vergangene Woche. Da waren es gegen die Mainzer nahezu 85%. Dieses Mal sind es knapp 74% auf Seiten der Münchner. Dreimal so oft Richtung Tor geschossen, 10-mal aufs Tor. Die Heidenheimer nur ein. Also das geht von den Statistiken her alles vollkommen in Ordnung. Übrigens hat ein junger Portugiese, David Dalba, noch sein Bundesliga-Debüt gegeben, soeben für Guerreiro reingekommen. Seit 2016 spielt er bei den Münchnern in den Jugendteams und ist jetzt also zum Weihnachtsfest nochmal aufgelaufen.
Sehr schön. Und die Bayern wären auch Tabellenführer geblieben, wenn es jetzt überraschenderweise in Heidenheim schiefgegangen wäre. Aber sie scheinen weiter ihren Erfolgskurs fortzusetzen, nachdem es in der vergangenen Woche überraschend unentschieden gegen Mainz gab. Und interessant, wieder ein junger Spieler, Michael, der sein Debüt feiert. Lennart Karl steht ja jetzt vielleicht stellvertretend für diese 17, 18, 19-Jährigen. Die wir sehen es ein bisschen anders als früher gefühlt. Also werden 2, 3 Jahre früher reingeworfen. Ist das tatsächlich ein Trend?
Ja, ist ein Trend. Scheint ein Trend zu sein. Hat sich die letzten Jahre schon in diese Richtung entwickelt. Ja, und Lennart Karl, ich sag mal, für mich, der schwimmt wie so ein Fisch im Wasser, wenn er spielt. Die ist alles so natürlich, so selbstverständlich, wie der mit Ball, mit Gegner, mit Raum, mit Zeit umgeht. Das ist schon ein außergewöhnlicher Junge.
Hat der Valentina die Bundesliga endlich erkannt, dass sie eben auch das machen muss, was beispielsweise in der Premier League vorgemacht wird?
Ja, absolut. Ich glaube, es spricht aber nicht für die Qualität der Bundesliga, dass junge Spieler auch so hervorgehoben werden und solche Leistungen auch abliefern können. Weil klar, wenn du im Trikot des FC Bayern bist, hast du natürlich auch 10 weitere herausragende Spieler um dich rum. Das ist dann natürlich für dich auch einfacher. Aber ich glaube, die Qualität der Bundesliga lässt es auch zu, solche jungen Spieler jetzt ins kalte Wasser zu werfen. Und ich finde es grundsätzlich aber auch gut, dass man sich das traut, weil das war ja die letzten Jahre nicht immer so.
Gibt es aber in der Premier League auch. Und die Qualität der Premier League ist unbestritten.
Ich würde aber sagen, du brauchst für die Premier League noch mehr Qualität als junger Spieler, als du als junger Spieler in der Bundesliga brauchst.
Aber Lennart Karl hätte schon die Qualität, in jeder Liga zu spielen, oder nicht?
Sicherlich. Ich glaube trotzdem, dass er noch jung ist, dass er herausragende Fähigkeiten hat und ein Riesentalent. Aber ich weiß nicht, ob er genauso die Leistung abliefern könnte, jetzt zum Beispiel, wenn er im Trikot des FC Liverpool spielen würde.
Ja, bei Hertha BSC spielt ja zum Beispiel jemand wie Eichhorn, 16 Jahre.
Wahnsinn.
Ich denke manchmal schon, es ist Wahnsinn. Ich habe 17-jährige Zwillingssöhne. Wenn ich mir jetzt denke, die würden Bundesliga spielen, also auch vom Kopf, das ist schon auch eine Challenge.
Aber da bin ich voll bei Michael und ich war ja 6 Jahre U-Trainer. Und da war es noch ganz normal, dass erstmal du bis hoch zu U21 für Deutschland spielst. Das hat sich komplett geändert. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Kompliment für die Nachwuchsleistungszentren. Und da kann man sicherlich noch besser werden in Deutschland. Aber dass man auch die Trainer jetzt so weit hat, zu sagen, ich werf ihn rein. Ich gehe einfach diesen Schritt, weil die Phase, bis die dann durchstarten, die wird sehr, sehr kurz sein, weil sie technisch super ausgebildet sind. Da ist Karl ja das perfekte Beispiel, aber auch alle anderen, die wir hier sehen. Und gleichzeitig musst du dann auch diesen Mut haben. Und das war vor 10 Jahren komplett anders. Das hat sich wirklich in eine Richtung entwickelt. Das freut mich, weil das ist, glaube ich, auch wichtig. 50+1 Regel, wir haben nicht ganz so viel Geld wie die Premier League. Die besten Spieler verlierst du, dann musst du nachrücken lassen. Und da ist Frankreich ein perfektes Beispiel. Die müssen das schon, außer Paris, jetzt nehmen wir die mal raus, müssen die das schon seit Jahrzehnten so machen.
Michael Reschke übrigens, deutscher A-Juniorenmeister 1986 mit Bayer Leverkusen. Und ich habe mir die Mannschaft dann angeguckt. Da sind schon zwei, drei Profis daraus hervorgegangen. Nee. Haben Sie noch drauf?
Mehr. Knut Reinhardt. Stefan Schwarz, Robert Nikolic. Thorsten Wörsdorfer, Gerd Gühn, Jürgen Ratschweit. Die haben alle später Bundesliga gespielt.
Jetzt trumpfe ich einmal auf.
Richard Mademann.
Dirk Rehbein,
ja. Die haben alle später, also aus der Mannschaft sind
Also gab es damals schon auch.
Sieben Spieler, ja.
Keine Weltstars, aber Profis.
Stefan Schwarz war schon Weltstar, schwedischer Nationalspieler, über 90 Länderspiele, WM-Dritter.
Ja.
Das war ein Topspieler. Knut Reinhardt war auch deutscher Nationalspieler. Ja, also da waren schon ein paar richtig starke Jungs dabei. Ja.
Ja, und die Bayern haben jetzt, habe ich gerade gehört, noch einen 16-Jährigen eingewechselt. Mhm. Also kann man jetzt sagen, bei den Bayern ist das nicht nur mutig, sondern wird von Company geradezu verlangt, die
auf die Jungen aufzusetzen? Ja, ich glaube, das hat man eben vor der Saison schon wissen lassen. Da gab es ja wohl ein Treffen mit den Granden, wo man gesagt hat, man sollte zumindest den Karl mal spielen lassen. Heute war es natürlich der Tatsache geschuldet, dass viele nicht dabei waren.
Also ja, Kimmich beispielsweise.
Viele Spieler gefehlt. Aber du brauchst dann natürlich, also heute, wenn du die dabei hast, ist das wunderbar vom Trainer, wenn er die spielen lässt. Aber wenn man hier die Jungs, gerade den Karl und den El Mala sehen, du musst natürlich auch das Können haben und natürlich auch körperlich schon so weit sein, um mitzuspielen. Ich habe mit 20 das erste Spiel gemacht. Ich war damals körperlich noch nicht bereit, da mitzuspielen. Also du musst natürlich auch den Körper haben und das Wachstum, dass du da mitspielen kannst. Und ja, es ist irgendwo ein Risiko, aber es ist natürlich schon sehr früh, nur wenn sie gut genug sind. Warum willst du sich zurückhalten? Und wie der Karl im Moment, wie er das macht, das ist ja einmalig. Also da Spiele zu entscheiden, auch in der Champions League, ich hätte sowas nicht für möglich gehalten. Also dass er ein Talent ist, das wussten wir, aber dass er dann so einschlägt, ist ja wirklich bemerkenswert. Und jetzt muss man natürlich schauen, jetzt kennt man ihn, also ihn kennen sie in ganz Europa jetzt. Und das nicht ein Problem, aber die Sache ist halt jetzt die, dass die Leute erwarten. Das heißt, jetzt wird es dann ins Achtelfinale, möglicherweise ins Viertelfinale gehen, in der Champions League, dann sagen, und die Leute werden, Junge, mach mal. Und er wird natürlich vielleicht mal einen kleinen Hänger haben, das ist ganz normal in dem Alter. Und dann bin ich dann gespannt, und dann muss man schauen, dass man da von Vereinsseite und der Trainer, dass sie da die richtigen Worte und alles finden. Aber ich glaube, der Trainer ist da wirklich prädestiniert, weil ich kenne ihn ja, ich habe ja noch mit ihm gespielt. Er wird das nicht zulassen, dass da irgendwas Dummes passiert mit dem Buben und dass er auch vielleicht etwas zu groß für seine Schuhe wird, der passt da schon auf. Und
ist er die Kategorie Wirtz?
Ja, glaube ich, kann man durchaus sagen, dass er die Kategorie Wirtz ist. Und um noch bei Didi anzuschließen, Company selbst hat ja auch schon mit 17 auf höchstem Niveau gespielt. Ja. Das heißt, er weiß aus erster Hand und selbst, wie sich das anfühlt, was da für Herausforderungen noch auf so junge Spieler zukommen und wie man solche Spieler dann auch wirklich auf den richtigen Weg bringt. Und bei Karl, was man zumindest hört, ist ja, dass er auch sehr selbstbewusst ist. Mhm. Also diese Natürlichkeit, die er auf dem Platz hat, die hat er wohl auch in der Mannschaft als Person, als Charakter, als Spieler. Und klar wird er wahrscheinlich noch Durchhänger haben, er ist ja super jung, aber ich glaube, er ist schon eine ganz, ganz große Aktie für die Zukunft.
Ja, also dieses
Erwartungsdruck. Der Erwartungsdruck ist übrigens bei El Mala noch größer, weil der natürlich eine noch bedeutendere Rolle hat beim 1. FC Köln als Karl, der in einem gesicherten Becken schwimmt bei Bayern München. Aber auch da bin ich zuversichtlich, weil der Lukas Kwasniok den bisher sehr, sehr gut gelenkt und geleitet hat. Und was er in der Hinrunde abgeliefert hat, ist absolut klasse.
So, also Leo, die Bayern, mit vielen jungen Spielern. Ja, Bayern hätte ich gesagt, obwohl viele junge Spieler, aber wir haben ja genau gerade das Gegenteil besprochen. Viele junge Spieler, sie führen.
Ja, 4-0, und wenn ihr noch einen Namen hören wollt, Cassiano Chiala, 16 Jahre jung, wird im Januar 17, ist auch heute zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen. Also zwei Debüts und ein relativ souveränes Auswärtsspiel der Bayern. Also Heidenheim hat schon versucht, so ein bisschen auf die Socken zu gehen, um ein bisschen gegenzuhalten. Aber also wir berichten nachher auch über die X-Goals-Werte. Also um die Bayern muss man sich keine Sorgen machen. Und wenn ich Michael sehe, ich glaube, die sind auch ein bisschen getriggert von dieser ungeschlagenen Saison der Leverkusener. Ich glaube, sie sprechen öffentlich nicht drüber, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema.
Sehr, sehr spannender Punkt. Den nehmen wir mit ins neue Jahr, würde ich sagen. Also jetzt hier bei Sky90, also natürlich gleich die XXL-Highlights. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ja.
Didi? Nee. Guckst du neutral? Ja, nee.
Ich glaube, das haben wir noch organisiert als die Männer.
Aber kommt noch.
Denken wir schon noch.
Kommt noch, okay, gut. Ja. Also, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse an Sky 90 in diesem Jahr. Ich freue mich auf das neue Jahr, wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch und verweise auf die XXL Highlights. Viel Spaß damit. Tschüss und auf Wiedersehen.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.